Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
So. Und jetzt aber, jetzt kommt der Anruf von der Bundeskanzlerin.
Deswegen ist die Sache zeitkritisch.
Wir hoffen, dass das jetzt nicht die Kanzlerin war für Sie. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schäuble.
Ich fürchte, sie ist gewesen. Kein Spaß.
Kein Spaß. Mensch, schade.
Radio 1.
Ja, Radio 1 mit dem Medienmagazin mit Jörg Wagner und hallo,
guten Daniel Abend. Daniel Fiedes, sehr guten Abend.
Denn wir gönnen uns wieder mal eine gemeinsame Sendung, weil das Jahr ist um und wir...
Heute gibt's Zeugnisse für die Medien. Lob und Tadel 2011 wollen wir gemeinsam verteilen.
Weil Rückblick klingt immer irgendwie so ein bisschen konservativ altbacken. Wir hören ja auch zurück.
Ja, warum sollen wir eigentlich jetzt auch und die Hörer damit langweilen, womit wir das ganze letzte Jahr begeistert haben? Also dann doch lieber nochmal ein bisschen gucken, was war toll, was war vielleicht überarbeitungsbedürftig.
Und weil so viele Sendungen immer ins Netz sehen und sagen, was sagt denn das Netz? Machen wir es mal anders. Wir hören ins Telefon.
Wir haben natürlich die klassische Radio 1 Nummer für Sie geschaltet, 0331 70 99 111. Und zu jeweiligen Thema wollen wir eine Person von Ihnen dann reinschalten und mit Ihnen darüber auch diskutieren. Wie haben Sie das erlebt? Würden Sie eher loben oder lieber tadeln zu dem Thema? Und unter allen, die dann durchkommen, werden wir am Ende der Sendung auch eine Video-Webbox verlosen.
Und auch in diesem Jahr bleibt es eine Sendung, Daniel?
Ach, jetzt... Das ist jetzt das langsam unser Running Gag, ne? Vom Kopf ins Ohr auf dem Strahler der elektrischen Kraft.
Da. Genau. Das ist wie für uns komponiert. Daniel, wir haben heute viel vor. 365 Tage, stimmt ja nicht ganz, wir sind ja noch nicht am Ende, aber so gut wie. Blicken wir einfach jetzt mal ganz locker auf das Fernsehen, weil irgendwie ist das doch immer noch das Leitmedium, oder?
Auf jeden Fall, beziehungsweise... Ob das das Leitmedium ist?
Na, es gucken ziemlich viel, nämlich 70% der Bevölkerung gucken, glaube ich, ne, fern. Und so viel sind eigentlich auch im Netz, könnte man sagen, das Netz hat fast das Fernsehen eingeholt.
Ist halt die Frage, ob nicht gewisse Marken eher das Leitmedium sind oder dann die Distributionswege, das ist...
Ach, das wird sich sowieso alles
Lass uns doch einfach behaupten, dass Radio das Leitmedium ist. Hm? Auf jeden Fall.
Und zwar Radio 1 jetzt in Berlin und Brandenburg auf alle Fälle, hören wahrscheinlich jetzt die meisten. Hoffen wir jedenfalls. Was hast du für dich als das wichtigste Fernseh-Event herauskristallisiert, Daniel?
Also wenn man mal jetzt gerade so ein bisschen mal in den Unterhaltungsbereich guckt, dann sind ja viele froh, dass es ja gerade Voice of Germany gibt. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil man ja ProSiebenSat.1 so ein bisschen schon fast bemitleidet hat, dass die schon seit Jahren keine großen Erfolge mehr hatten. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch, glaube ich, eine Sache, die wir auf jeden Fall mit The Voice of Germany loben können. Da haben die ja gesagt auf einmal, dass es hier um die Stimme gehen soll und dass die Optik der Kandidaten, wie bei diesen ganzen Marktschreier-Casting-Shows bei Deutschland sucht den Superstar, keine Rolle spielen soll. Aber da ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum sind jetzt auf einmal alle so begeistert, obwohl ja eigentlich so alle gefühlt gesagt haben, ach, Castingshows, das hat sich überlebt. Und über The Voice of Germany habe ich mit der TV-Kritikerin Claudia Wick gesprochen und sie gefragt, ob der The Voice of Germany überhaupt so viel besser ist als die üblichen Sachen, die wir schon da so zu sehen bekommen haben. Denn am Ende scheint es ja so, als ob da zum Beispiel irgendeine adipöse Kandidatin am Ende des Tages doch vorgeführt wird.
Also Sie müssen natürlich immer bedenken im Hinterkopf, und ich glaube, dass das die Zuschauer auch tun, auch wenn sie es vielleicht nicht so verbalisieren können, dass das alles ein Scheingefecht ist. Also dass Fernsehen eine andere Wirklichkeit ist, die sich von unserer sozialen Wirklichkeit und auch unserem Ehrlichkeitsbegriff unterscheidet. Also wenn ich eine Show mache, in der ich sage, es geht nur um The Voice und nicht um The Optik, dann so caste ich natürlich Leute, die in diese Fantasie reinpassen. Aber das gehört zu diesem Scheingefecht des Fernsehens dazu, also dieser Unterhaltungssendung.
Und am Ende wollte ich ja noch von ihr wissen, ob sich nicht auch so ein bisschen jetzt das Genre Castingshow langsam überlebt hat.
Also ich glaube nicht, dass sich Castingshows überlebt haben, dass sie sich so schnell überleben, weil sie etwas ganz zugrunde liegendes, was im Übrigen auch Wetten, dass immer schon bedient hat. Es gibt diese Tellerwäscherkarriere. Das sind so die Dinge, die da eine Rolle spielen. Das früher, also zu meiner Jugend war es so, dass man in den großen Preis gehen musste, um diese Tellerwäscherkarriere zu machen. Da musste man alles über Marilyn Monroe wissen, hat man eine für damals spektakulär hohe Summe gewonnen und das Leben war anders. Heute singt man halt. Also wir werden sicher noch ein paar neue Varianten dieser immer gleichen Geschichte hören. Aber das Genre ist eigentlich nicht davon geprägt, dass da jemand singen muss, sondern dass jemand diese Tellerwäscherkarriere macht. Und das ist genuine Unterhaltung.
Das sagt Claudia Wick, die TV-Kritikerin. Und ich stimme da irgendwie auch voll und ganz zu. Jörg, was spielst du da gerade an den CDs rum? Willst du uns jetzt deine Gesangskarriere vorführen?
Nee. Also was mich an diesem Voice of Germany interessiert, ist, dass tatsächlich Leute vorgelassen werden, die offenbar schon vorher mal gesichtet oder gehört wurden. Also die können fast durchweg alle ganz gut singen. Und das Spannende ist ja gar nicht mal so sehr, dass die sich dann gegenseitig die Juroren überbieten, wer nimmt welche Kandidatin dann in Klausur, sondern dass hier auch plötzlich diejenigen, die vorsingen, nicht nur so Spielball der Interessen sind, sondern dass die, wenn die ja geliebt werden von denen, die da sozusagen sie in die Workshops haben wollen, dass die dann selber aussuchen dürfen und nach welchen Kriterien die dann wen nehmen. Also das ist so ein Ping-Pong, der dann interessant ist, als wenn man nur so gebasht wird, wie bei Deutschland sucht den Superstar. Obwohl ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass mit Stefan Raab und der ARD auch ein interessantes Casting-Format kreiert wurde, wo es eben nicht darum geht, jemanden so wie auf dem Jahrmarkt vorzuführen, wenn er nicht singen kann oder wenn er eine Hose hat, die leider ein bisschen Wasserflecken hat oder irgendwie andere Dinge, Kuriositäten, sondern dass es wirklich darum geht, herauszufinden, wer kann am besten von denen singen. Ne? Und ich weiß nicht, was du jetzt mit meinen CDs hier hattest.
Ja, was möchtest du damit machen? Musik spielen?
Weiß ich nicht. Hören wir doch mal rein. Was ist denn das hier? Ah, ja, ich erinnere mich. Diesen Titel habe ich heute durch Zufall bei meinem Sohn gehört. Sohn Nummer 2.
Okay.
Sagt dir diese Melodiefolge so ein bisschen?
Nee. Ist ein bisschen langsam.
Ja, stell dir das mal jetzt ein bisschen schneller gespielt vor und ein bisschen dramatischer.
Es ist nicht die neue Radio 1 Musik, so viel steht schon mal fest. Was aus dem Fernsehen?
Nee, das ist eigentlich egal, was das ist. Also ich dachte, Mensch, die Melodie kommt ja so ein bisschen bekannt vor und dann habe ich mal bei mir so in meinen Samples gekramt und ich hoffe, du erkennst das jetzt zumindest, was das ist.
Da waren wir zusammen auf der Pressekonferenz.
Genau.
Günther Jauch. Der neue Talk im Ersten, sonntagsabends.
Ja, ich finde, das ist eine tolle Musik, die auch einstimmt, ganz gut auf so eine Diskussionssendung. Interessanter Trailer, so von oben, der Gasometer aufgenommen, alles ganz gut. Aha. Aber dann dachte ich mir, diese Musik, die hast du doch auch schon irgendwie mal gehört. Und ja, da habe ich auch wieder ein bisschen gesucht, deswegen bin ich fast heute zu spät gekommen.
Okay.
Zu unserem Treffpunkt.
5 gegen Jauch.
Jetzt mal im Hintergrund hören.
Okay. Wer weiß mehr? Günther Jauch oder diese 5 Herausforderer? August Seif, Martin Römer, Ben Perdige.
Also ich finde das irgendwie verblüffend, ob das Zufall ist.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Dass sie einfach effizient von Günther Jauch gesagt haben, müssen wir jetzt nicht nochmal den Gebührenzahler belassen, der Komponist ist bezahlt oder wie?
Ja, hast du mal geguckt, wer der ist? Vielleicht steht er ja zu Gutenberg als Komponist drin. Man weiß es nicht.
Nee, ich habe gegoogelt, um rauszukriegen, wer diese Musik komponiert hat. Aber vielleicht kann uns ja, wir wollen ja heute auch ein bisschen ins Telefon hören. Ne? Was sagt das Telefon? Vielleicht können uns ja Hörer anrufen 0331 70 99 111 und sagen, vielleicht ist das ja eine ganz bekannte Nummer und wir wissen das nicht. Wir sind irgendwie zu sehr wortorientiert. Kann ja alles sein. Aber wir wollen auch wissen, vielleicht, liebe Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, vielleicht könnt uns auch sagen, wie er den Wechsel findet von RTL zur ARD oder besser gesagt, es ist ja so eine Parallele.
Der halbe Wechsel, der Informationsjauch ist jetzt ja öffentlich-rechtlich geworden.
Der Aufreger des Jahres eigentlich mit den Talkshows. Ne? Warum braucht man jetzt noch eine Talkshow mehr und warum ausgerechnet Günther Jauch? Ist er eigentlich der Journalist oder ist er nicht vielleicht doch der Schwiegervater, Freund oder so? Ne? Ich glaube, wir schalten einfach mal jemanden rein. Hier klingelt es gerade. Hallo, guten Abend.
Ja, ich würde sagen, das war eine Coldplay-Nummer, diese Eingangsmusik, was ihr gesucht habt gerade.
Das war Coldplay? Wir haben am
Anfang. Das hört sich so an, aber.
Also, wir haben tatsächlich Coldplay gespielt, aber das war Talk, der erste Titel. Aber jetzt gerade eben, der Vorspann von Günther Jauch ist Coldplay?
Ja, ist das nicht die Nummer von dem Hit-Album, der abgewandelt wurde?
Also, wenn das so ist. Wir lassen einfach mal die Schwarmintelligenz jetzt wirken. Wir wollen dich erstmal in die Halteposition drücken gleich. Aber sag uns nochmal ganz gut, stören dich diese Talkshows, diese angeblich vielen? Sind ja bloß 4 oder 5. 5 sind's.
Naja, das ist auf jeden Fall eindeutig zu viel und es sind ja doch immer wieder dieselben Leute und insgesamt ist die Konfrontation, glaube ich, zurückgegangen. Und es ist auch die Neuentwicklung, dass jetzt sozusagen Leute eingeladen werden, zum Beispiel Schauspieler, die Alkoholiker spielen sollen, über Alkoholismus reden. Oder also in Anführungszeichen einfache Menschen, die so das, den normalen, gesunden Menschenverstand einbringen wollen. Aber das ist auch schwierig. Also insgesamt gibt es Versuche, das irgendwie interessanter, konfrontativer oder realistischer zu machen, aber es gelingt nicht. Also auch Hart aber Fair hat ja auch nachgelassen. Das ist auch nicht mehr, das ist auch so mehr so ein allgemeines Gerede geworden, wo man sich so ins Wort fällt. Also es ist unbefriedigend.
Vielleicht ganz kurz noch, was würdest du loben im Fernsehbereich in diesem Jahr?
Naja, ein bisschen die Rückkehr zur Dokumentation, also zu allgemein, zu Reportagen. Also das ist besser geworden. Auch die Politmagazine sind ja zu weniger geworden, verkürzt worden, aber die haben doch an der Qualität gehalten. Und auch, also das Beste ist natürlich Neues aus der Anstalt. Also das ist wirklich
vom zweiten deutschen Fernsehen.
Also die Satire-Sendung mit dem Pelzig hat das eigentlich noch gewonnen, weil der Pelzig und der andere fällt mir jetzt nicht ein, der andere.
Ja, der immer so aussieht, als hätte er in die Steckdose gegriffen, ne?
Ja, ja, genau. Ja, die bauen jetzt noch innen Nummer mehr auf der Schramm und die langen auf der gleichen Wellenlänge. Pelzig spielt so ein Anti-Held gewissermaßen und auch den PR-Manager. Also ich finde, das ist noch besser geworden und auch die Nummern, die eingestreut werden, integrativer. Also das ist derzeit eigentlich für mich die beste Sendung, die also jetzt in diesem Bordbereich ist, gewissermaßen, was jetzt nicht fiktional ist. Also das ist eindeutig das Beste. Also da ist auch diese Heute-Show ist dagegen ein Witz. Mhm. Also Neues aus der Anstalt, eindeutig ein Favorit.
Recht herzlichen Dank dafür. Bitte kurz dranbleiben. Wir machen nämlich jetzt, bleiben jetzt mal hier mal weiter in unserem Jahresrückblick, beziehungsweise mit dem Lob und Tadel, den wir hier noch weiter verteilen werden. Denn auch jetzt viele Sachen Interessantes zu Günther Jauch. Hat er auch was mit Thomas Gottschalk zu tun, denn der hat ja das ja auch wesentlich bestimmt, aber das ist ja auch gleich Thema bei uns.
Ja, wir spielen erstmal eine kurze Musik. Das klingt immer so ein bisschen so wie so ein altes seriöses Radio, aber wir spielen es ja tatsächlich irgendwie, ne? Radio 1 mit dem Medienmagazin und der letzten Sendung im Jahre 2011 zu Gast. Um das Ganze auch ein bisschen aufzuwerten, ist Daniel Fiene und wir gehen weiter im Fernsehjahr 2011. Abgesehen davon, dass also das der Aufreger, glaube ich, war, um die Talkshows, der am meisten auch die Blätter füllte, die Printmedienseiten. Gibt es noch ein Thema, was...
Ich habe, glaube ich, dich noch nicht gehört, dass du die Frage beantwortet hast. Wirst du Wetten, das übernehmen? Da muss ja jeder einmal durch.
Ich habe kurzzeitig darüber nachgedacht, aber da ich ja Sonnabend auch immer Medienmagazin mache, müsste man die Sendung irgendwie verlegen und das macht das ZDF
nicht. Da muss man ganz klar Prioritäten setzen, aber das ist ja wirklich ein großes Thema in diesem Jahr. Und Günther Jauch, den wir eben schon gehört haben, der musste sich auch zu dem Thema äußern.
Ja, vor allen Dingen schon im Sommer, das hat man vielleicht vergessen. Insofern ist diese Sendung hier, das Medienmagazin von Radio 1, auch bekannt für die Nachhaltigkeit solcher Themen. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Gebührenzahler, es gab die letzte Wetten-das-Sendung am 3. Dezember und am 4. Dezember hat Günther Jauch aufgehört zu talken in der ARD und hat seinen eigenen Jahresrückblick gestartet und gesagt, er wird dann verraten, ob er Wetten, dass übernimmt und hat damit sozusagen Quote vom ZDF abgezogen. Das war die Unterstellung, aber man muss das wohl so konstatieren, denn bereits im Juni hatte er in einem Interview für die ARD Folgendes gesagt.
Ach, da fragen Sie mit mir auch den Falschen. Ich bin ja schon dankbar, wenn ich nicht genannt werde, weil das definitiv keine Sendung wäre, die gut zu mir passen würde. Ich glaube, dass jeder, der diese Sendung künftig zu moderieren hat, doch einen ordentlichen Rucksack mit sich herumschleppt. Und ich vermute, dass man, um die Sendung erfolgreich zu machen, wahrscheinlich ganz neue Akzente setzen müsste. Wer versucht, irgendwie so ähnlich wie Thomas Gottschalk zu sein, wird, glaube ich, ein großes Problem kriegen in der Sendung.
Deswegen, die Frage ist nicht geklärt, wir bleiben weiter dran. Aber
Jörg Pilawa redet jetzt so ein halbes Jahr später, ne? Der sagt, oh, man muss da alles viel moderner machen oder so, ne?
Aber die Zukunft von Thomas Gottschalk, die ist geklärt, denn im Januar übernimmt er die neue ARD-Sendung, beziehungsweise die Sendung am Vorabend. Und er ist jetzt auch ausgezeichnet worden vom Medium-Magazin zum Journalisten des Jahres in der Kategorie Unterhaltung.
Völlig, völlig unverständlich. Du warst in der Jury, glaube ich, ne?
Willst du etwa meine Jurykompetenz anzweifeln?
Nein, aber ist denn Thomas Gottschalk Journalist?
Die Frage hat er ja kürzlich einmal selbst beantwortet und er sagte da Folgendes.
Ich habe mich nie als Journalist betrachtet, was man mir ja mehrfach vorgeworfen hat.
Aber man kann es mal im Medienmagazin einfach behaupten, oder?
Naja, aber es geht ja hier tatsächlich um die unterhalterische Leistung und im Bereich Unterhaltung ist er natürlich auch in diesem Jahr eine prägende Figur gewesen und er wurde halt vor allen Dingen dafür gelobt, wie würdevoll er sozusagen mit dem Unfall umgegangen ist und wenn man das auch noch in seine langjährigen Verdienste einbettet, ist das natürlich, dann denke ich mal, wirklich eine durchaus würdige Auszeichnung. Außerdem, der Chefredakteur des Jahres ist Wolfgang Blau von Zeit Online. Und Newcomer des Jahres sei vielleicht noch von den vielen Preisträgern erwähnt, ist Richard Gutjahr, der für seine digitalen Aktivitäten ausgezeichnet wurde. Ich finde es ein bisschen lustig, dass er auch ein Newcomer ist, wobei er ja eigentlich schon auch im vorigen Jahr sehr viel wirklich auf dem Gebiet gemacht hat. Der war ja auch schon hier bei dir im Radio 1 Medienmagazin zu hören.
Genau, dann sollten wir noch auf ein paar Persönlichkeiten hinweisen des Jahres 2011. Wer ist für dich da sozusagen die Leitfigur gewesen? Also wer war am meisten in den Medien vielleicht oder wer hat seine Sache gut gemacht? Kennst du da jemanden? Wer war am überzeugendsten? Nee. Fragen wir doch einfach mal unseren, wir hören jetzt mal ans Telefon. Guten Abend. Bist du der davon vorhin noch, der einzige Hörer, der uns jetzt zuhört? Holger?
Ja.
Du hast jetzt einfach gesagt, rufe ich nochmal an, ne?
Ja, genau.
Das ist unser einziger Hörer. Das kann nicht sein. Warte mal, wir haben noch einen. Moment, bleib bitte in der Leitung. Hallo, Rudolf.
Ja.
Hallo, grüß dich. Du bist unser zweiter Hörer jetzt gerade. Wer war für dich die Medienpersönlichkeit des Jahres 2011? Schweigen.
Gott, bin ich erstmal ein bisschen überrascht.
Gott war schon fast richtig und Schalk vielleicht? Nee.
Nee.
Aber was hast du am liebsten gesehen im Fernsehen? Ja, gut. Kostbare Sendezeit und es koppelt auch noch, wie verrückt. Wir sagen einfach mal, schade, lieber Rudolf, dass du zwar angerufen hast, aber nichts beisteuern konntest. Wir machen erstmal den Service von Radio 1 und dann reden wir ja weiter gemeinsam und hören weiter ins Telefon.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
und Daniel Fiene zur letzten Sendung 2011 des Medienmagazins bei Radio 1. Wir haben kurz angekündigt, dass wir natürlich auch hören wollen, was die Schwarmintelligenz so sagt, sprich in dem Fall, was die Leute im Telefon. Und wir horchen jetzt mal wieder ins Telefon. Hallo, guten Abend, Radio 1. Wer bist du? Oder wer sind Sie? Ja,
Dorch ist hier, guten Tag.
Wer ist dort bitte?
Dorch ist hier, guten Tag.
Guten Tag, du hörst dich so norddeutsch an.
Ja, weil ich in Wismar wohne gerade, ne?
Oh, das ist praktisch. Das ist ja absolut im Sendegebiet. Aber wir sind über jeden Hörer dankbar. Und hoffentlich hast du dann bei der Media-Analyse auch den richtigen Anruf und sagst, du hast das Radio 1 Medienmagazin gehört zwischen 18 und 19 Uhr. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen dich gar nicht manipulieren. Wir wollen einfach wissen, was war für dich das Highlight 2011 im Fernsehen?
Das Highlight auch. Ich habe so einen kleinen Schwarm an Highlights. Ich finde, die öffentlich-rechtlichen Digitalsender haben sich ja wirklich wahnsinnig gemacht. Da passiert ja unglaublich viel.
Ja.
Und macht unglaublich viel Spaß. Auch, dass man es wirklich schafft, eine Sendung von MTV zu importieren in ZDF.
Neo Paradise.
Und darauf was macht, wie ZDF Neo gerade beweist, selbst mit diesen lustigen Herrschaften da. Ist eigentlich sehr interessant. Neo Paradise funktioniert tatsächlich ganz gut irgendwie auf ZDF Neo. Schade, dass es nicht so viele Leute sehen können. Aber ich glaube, das wird sich jetzt zunehmend auch ändern, spätestens im April, ne?
Also wenn es nach der Medienpolitik gibt, ist es so 50-50. Die einen sagen, Digitalkanäle abschaffen, gebührenschonende Maßnahme. Oder die anderen sagen, gerade da muss man sich profilieren, um die junge Zielgruppe nicht zu verlieren, damit es keinen Generationenabriss gibt. Also ich glaube, da sind noch nicht alle Messen gesungen.
Ja, wollen wir es hoffen. Also ich glaube, die machen sich wirklich gut. ZDF Kultur, neu aus der Taufe gehoben, hat ja spontan bei alle möglichen Festivals gefilmt und zeigt das permanent. Und ich habe auch den Eindruck, dass das gut ankommt, gerade bei der Jugend, gerade das, was die öffentlich-rechtlichen Sender mal bräuchten, diese Zuschauer. Und auch ein Festival vom WDR ja gemacht.
Richtig,
funktioniert ja auch eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Ist halt ein bisschen harmloser, wenn man so will.
Und eins extra.
Und da lebt dieser ARD-Gedanke so schön neu auf, finde ich, gerade bei den Digitalkanälen. Weil gerade ein Festival zeigt ja, man nimmt einfach alles Mögliche, was meinetwegen Comedy ist, packt das da, ich weiß gar nicht, Mittwoch, Donnerstag auf irgendeinen Abend hintereinander und das funktioniert traumhaft. Ne?
Eins extra dürfen wir nicht vergessen, eigentlich der Nachrichtensender Deutschlands, weil die anderen...
Genau.
Ja, auch Brückenbau in China zeigen sehr umfangreich oder wie so ein Flugzeugträger funktioniert. Nichts gegen die Kollegen von NTV und N24, die müssen auch die Verweildauer erhöhen, um die Werbung besser zu verkaufen. Aber ja. Nachrichten pur gibt's auf ARD1 extra.
Aber was mich nochmal interessiert, wo wir jetzt gerade bei den Nachrichtenkanälen sind, wie ist denn bei dir die Euro-Berichterstattung in diesem Jahr angekommen?
Das ist ja ein Thema, das hat man dann auch relativ schnell über. Und da, was heißt angekommen? Ich verlasse mich da eigentlich auf den Sender mit der 1 in der Ecke. Und genauso
Sport. Kabel 1 oder was? Nein.
Nee, das erste. Aber
aber das ist, glaube ich, auch ein relativ schwieriges Feld, gerade auch für Journalisten mit der Euro-Berichterstattung umzugehen. Und wir haben uns das auch noch mal ein bisschen näher angeguckt und da auch mal mit den internationalen Kollegen beschäftigt, weil ja natürlich nicht nur in Deutschland darüber berichtet wird, sondern auch in den verschiedenen europäischen Ländern. Und da habe ich mal mit Silke Wettach gesprochen. Sie ist die Brüssel-Korrespondentin der Wirtschaftswoche. Und sie hat uns mal erklärt, was denn die deutsche Berichterstattung von der Berichterstattung der anderen Länder unterscheidet.
Naja, in Deutschland ist die Debatte eigentlich von Anfang an so ein bisschen geprägt worden von, wir haben keine Lust für Faulpelze anderswo zu zahlen, was eine, finde ich, falsche Sichtweise ist, eine stark übersteigerte. Da ist ein sehr stark geprägtes Schwarz-Weiß-Bild entstanden. Wenn man sich andere Medien anschaut, in Frankreich beispielsweise, ist schon sehr viel früher berichtet worden darüber, dass es in Griechenland Leute gibt, denen es auch wirklich sehr schlecht geht und die jetzt sehr stark unter den Kürzungen leiden. Das hat man in Deutschland weniger gesehen. Es ist natürlich sehr verständlich, dass Deutschland keine Lust hat, Zahlmeister der ganzen EU zu werden. Also dieses ganze Thema Transferunion hat natürlich aus Deutschland sehr viel mehr Berechtigung.
Und wie es beim Thema Euro weitergeht, fasst sie mit einem erschreckenden Wort zusammen.
Turbulent. Das, was bisher politisch beschlossen worden ist, reicht halt einfach noch nicht aus, um den Euro in ruhige Bahnen zu bringen. Die Kanzlerin hat ja sehr zu Recht gesagt, das ist ein Marathon, das ist nicht, keine Kurzstrecke. In Brüssel ist so die allgemeine Stimmung, okay, es gibt ruhige Weihnachten. Ich weiß aber, dass viele Beamte in Bereitschaft sein werden. Also sie müssen nicht unbedingt im Büro sitzen, aber sie müssen greifbar sein. Was doch darauf hindeutet, dass man sich wappnen will. An den Märkten wird jetzt zwischen den Jahren auch nicht so furchtbar viel los sein. Aber es kann wirklich gut sein, dass dann im Januar mit voller Wucht die Krise nochmal zuschlägt.
Ich habe mit Silke Wettach auch noch darüber gesprochen, wie sie mit dieser Ermüdungserscheinung umgeht, wenn man da Tag für Tag drüber sprechen muss.
Also das Gefühl kann ich gut nachvollziehen, weil ich frage mich manchmal auch, ob meine Leser nicht euromüde werden. Wenn die dann so im Wochenrhythmus immer wieder was Neues bekommen und teilweise sind es ja wirklich Sachen, die nicht unbedingt leicht verständlich sind. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass den Leuten doch allen bewusst ist, wie wichtig das Thema ist und das eigene Geld. Ich meine, das hat halt einfach jeder im Geldbeutel und da will man schon irgendwie wissen, wie es weitergeht.
Soweit Silke Wettach, die Brüssel-Korrespondentin der Wirtschaftswoche, über die aktuelle Euro-Berichterstattung.
Und Sie hören den Radio-Rückhör. Sagt man das eigentlich? Ist ja kein Blick vom Medienmagazin. Radio 1 am 17. Dezember 2011.
Lob und Tadel verteilen wir jetzt auf die Medienbranche.
Genau. Das heißt, wir blicken natürlich zurück auf das Jahr 2011. Also
das klingt nur nicht so gut.
Der Tadel beschränkt sich also auf diesen kurzen Abschnitt. Aber wir müssen doch noch mal ein bisschen weiter ausholen gleich. Mhm. Also wir müssen das Jahr 2011 weiten und mal, um zu verstehen, was 2011 passiert ist, nämlich dass sich alle aufs Internet irgendwie dann doch gestürzt haben in der Fokussierung, noch mal zurückgehen ins Jahr 2009 bei Kerner. Als Kerner noch beim ZDF war, für mich irgendwie der Verlierer des Jahres 2011, der für mich auch den meisten Tadel verdient vielleicht, oder? Kann man das so sagen? Also,
weil er jetzt seine Sendung bei Sat.1 verloren hat, meinst du?
Naja, zu Recht, glaube ich. Also er hat versucht, das Konzept vom ZDF mitzunehmen, aber gleichzeitig so ein Stern-TV zu machen und sich den Werbegewohnheiten dieses Kuschelsenders anzunähern und dabei irgendwie mit dieser Art und Weise, ich sag das mal so provokant, zu prostituieren, Schiffbruch erlitten hat. Ne? Und jetzt kriegt Harald Schmidt seinen Sendeplatz, Pocher sowieso raus aus diesem Programm. Und ich finde, wenn man eben mit so fertigen Gepäckstücken kommt und denkt, das funktioniert auf dem anderen Sender genauso und ich zeige dem Sender, in dem man so ein bisschen auch gewachsen ist, dann die Nase, das finde ich dann irgendwie, es ist nicht Genugtuung, aber ich sage mir, in dem Fall hat dann der geliebte TV-Zuschauer und die Zuschauerin entschieden mit der Fernbedienung.
Aber im Jahr 2009 hat sich das ja vielleicht schon etwas angedeutet, wie es mit der Zukunftskompetenz von einigen TV-Machern so steht. Denn da ging es bei Johannes B. Kerner um Twitter.
Kurz jetzt auf Search. Sie können uns ja folgen auf dem Bildschirm, ne? Search. So, hier, Kerner Johannes. Zack, from ZDF. Noch. So. Guck mal da, gibt's eine Twitter-Seite mit unserem offiziellen Logo. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendetwas da reingeschrieben, aber irgendjemand twittert unter meinem Namen mit unserem Logo. Die haben die Kurve ja doch noch ganz gut bekommen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Mein Beileid an die und jene Familie. Glückwunsch an Boris und Lilly. So. Das ist aber auch schon ein paar Tage her. Ja, gut, aber das sind die ganzen Einträge unter meinem Namen. Das ist also ein völliger Unsinn. Zumindest völlig gehaltlos für journalistisches Arbeiten. Und ich hoffe, Sie alle, insbesondere die Anwesenden, haben nichts dagegen, wenn ich diesen Affen sozusagen tot erkläre.
Ich sehe das genauso. Wüsste nicht, was ich damit sollte, aber ja. Beispielsweise im Iran war Twitter eine wirklich wichtige Quelle. Wenn ein, wenn ein Land, das Regime eines Landes versucht, dicht zu machen, dann kriegst du, haben wir in Mainz, in der Nachrichtenredaktion, eine Menge wichtiger Informationen über Twitter bekommen. Aber das sind Ausnahmesituationen.
Die du dann checken musst.
Und dann kannst du auch über Facebook, gab es dann auch. Da werden diese ganzen Sachen plötzlich dann doch mal wichtig. Aber in Deutschland.
Ich will nochmal sagen, wir haben das nicht vorbereitet.
Ja? Und Twitter, du hast ja schon gesagt, zwitschern, das ist eigentlich Geschwätz. Und wenn man das auf Deutsch Geschwätz nehmen würde und nicht Twitter, dann würde man es nicht so ernst nehmen.
Ja. Bei den Politikern ist es Ranschmeiße. Bei den Politikern ist es pure Ranschmeiße an ein vermutetes junges Publikum. Ich glaube, dass das vermutete junge Publikum eher drüber lächelt.
Ja, vielleicht nicht mehr lange, wer weiß.
Ja, wer weiß.
Ja, der Computer hat am Ende immer recht. Also.
Ja, ist es so? Also das würde mich ein bisschen ängstigen, weil das wirklich sozusagen an der Grenze des Erträglichen ist.
Ich habe früher vom Internet nichts gehalten, gar nichts. Und habe das sogar auf Podiumsdiskussionen vertreten, weil so unseriös, du kannst nicht kontrollieren, wer die Quelle ist. All das, was wir jetzt so reden. Und heute, was wären wir ohne Internet? Das ist eine tolle Sache. Also
der Sohn eines Kollegen hat die ultimative Frage gestellt in Sachen Internet. Der hat gefragt, Papa, wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, als ihr noch gar keine Computer hattet?
Da macht man sich so ein bisschen lustig als Altherrenrunde, ne?
Vor allen Dingen, als sie sagten, ja, bei Twitter ist nur Geschwätz. Ich fand, das war jetzt auch sehr Geschwätz. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, interessant, dass Steffen Seibert sagte, ja, Politiker, Twitter, keine große Zukunft. Was macht er heute?
Ja, und da gebe ich also wirklich ein Lob, dass jemand auch bereit ist, seine Meinung zu ändern und auch nicht dabei das Gesicht zu verlieren, denn er ist ja jetzt Regierungssprecher. Damals bei Kerner war er noch Journalist beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Und twittert als REC-Sprecher, hat 17.000 Follower gehabt zum Zeitpunkt der Aufnahme, die gleich nochmal als Erinnerung kommt. Und hat jetzt um die wie viel?
44.000 Follower.
Ja, das ist weitaus mehr, als wir beide zusammen haben. Also Respekt, Herr Regierungssprecher. Hören wir ihn nochmal zum Twittern.
Was geschieht, ist, dass ich mit dem Twittern offensichtlich inzwischen, keine Ahnung, 17.500 Leute erreiche, die nicht alle Journalisten sind und die nicht alle den ganzen Tag Presseerklärungen lesen und die vielleicht auf diese Weise einen Eindruck bekommen, was macht die Bundesregierung so, was sind ihre Initiativen, wie ist die Spannbreite ihrer täglichen Arbeit von Telefonat mit Premierminister Naoto Kan bis zu, ein neues Jugendschutzgesetz. Das ist eine Möglichkeit, Bürger zu erreichen. Und warum sollen Bürger die nicht nutzen? Ich will gar keine PR machen, ich will Regierungspolitik vermitteln und erklären. Nun ist Twitter wirklich kein großes Erklärmedium bei 140 Zeichen. Das wissen wir auch. Twitter kann immer nur ziemlich an der Oberfläche surfen. Und dann kann man in einem Link zu mehr verweisen. Trotzdem kann man es doch nutzen. Und ich finde es auch nicht illegitim, wenn man auch andere Menschen als Journalisten erreichen möchte.
Und nicht nur Ex-Journalisten twittern, sondern auch Journalisten twittern. Also wir twittern, Medienmagazin sowieso, Fiene twittert. Und jetzt fragen wir mal wieder ins Telefon. Also wir stellen jetzt hier nicht die Frage, was denkt das Netz, sondern was denkt das Telefon. Wer ist denn am Telefon? Guten Tag. Guten Abend.
Ja, ich grüße Sie.
Michael, ne? Habe ich richtig notiert. Ja. Michael Hoffmann aus Berlin.
Richtig.
Nicht nur telefonaffin, sondern twittern Sie auch zufälligerweise?
Überhaupt nicht.
Facebook?
Überhaupt nicht.
Social Media?
Überhaupt nicht.
Warum nicht?
Da fehlt mir jeglicher Zugang dazu.
Physisch oder weil Sie nicht den Nerv haben?
Also ich habe der Zugang ist schon da, aber ich kann mit diesen Sachen, muss ich Ihnen sagen, kann ich nicht viel anfangen. Die sind mir ziemlich suspekt.
Aber Sie hören gerne Radio und Radio 1?
Ja, genau. Also ich möchte eigentlich auch mal im Zusammenhang, auch gerade weil wir ja gerade im Radio sind, auch nochmal so wirklich eine Lanze fürs Radio brechen.
Ja,
also
machen
es kommt
Sie das.
Irgendwie doch einfach ein Stück weit auch zu kurz.
Ja, brechen Sie ab, jetzt bitte.
Ja, also ich möchte wie gesagt einfach nochmal darauf hinweisen, dass für mich persönlich das Radio das Medium ist, das mich am meisten anspricht.
Ja. Was genau, was ist es? Es ist ja im Prinzip Fernsehen ohne Bild.
Es ist die Schnelligkeit und die, das hängt natürlich auch vom, jetzt, wenn ich jetzt einfach den Begriff Radio benutze, ist es natürlich klar, dass es natürlich auch gerade beim Radio ganz viele Unterschiede und qualitative auch Unterschiede gibt. Und für mich ist gerade so die Radiosender Deutschlandradio Kultur, Deutschlandradio und Deutschlandradio Wissen die Leuchttürme gerade im Bereich Radio in der Bundesrepublik Deutschland und sind so meine Heimatsender.
Dann müsste für Sie das Medienmagazin vom 7. Januar, das erste im Jahr 2012, interessant sein. Dort ist dann im Interview zu hören der Intendant des Deutschlandradios.
Ja.
50 Jahre Deutschlandfunk feiert man am 1.1. Und ja, vielen Dank für die Lanze, Radio, aber vielleicht dann doch auch eine Lanze für den Qualitätsjournalismus. Ich bedanke mich. Bleiben Sie bitte am Lautsprecher. Wir verlosen ja auch gleich noch eine Video-Webbox, damit man besser fernsehen kann. Zumindest HBB-TV-Fernsehen. Vielen Dank, Michael Hoffmann in Berlin. Daniel, für dich Radio natürlich auch die Nummer 1. Wie sind denn die Radios bei den Social Medias vertreten?
Das fand ich ganz interessant, wenn man mal guckt, womit hat sich Radio tatsächlich in diesem Jahr so beschäftigt. Und das waren ja so zwei Themen. Björn King hat über Facebook geschrieben, in NRW und auch beim RBB mag man, wenn man dem Flurfunk Glauben schenken darf, darüber nicht so erfreut sein. Ein großes Lob kommt aber von meiner Seite aber an DAB+, welches dieses Jahr einen gewaltigen, kaum noch für möglich gehaltenen Satz nach vorne gemacht hat. Zweites Thema, nicht neben DAB+, fand ich persönlich, waren wirklich die Social Media Aktivitäten. Und das habe ich mal für NRW verglichen. Wie viele Follower hatten alle UKW-Radiosender öffentlich-rechtlich und privat vor einem Jahr und jetzt in diesem Dezember? Und das ist ein Plus von 319%, und das ist wirklich dann wirklich sehr, sehr stark. Und wenn man das mal vergleicht, also die Zahl der Fans mit der Zahl der Hörer, da ist auch wirklich, haben einige Sender bis zu 20% oder gar 25% der Hörer auch als Facebook-Fans. Das schafft kaum eine Fernsehsendung. Das heißt, Radiosender schaffen es sehr extrem, ihre Hörer bei den Social Media zu binden, und das finde ich sehr spannend.
Nicht nur binden im Sinne von, dass die sozusagen zur Familie dazugehören, dass sie Teil des Programms sind, oder umgekehrt, dass das Programm Teil der Community ist, sondern wird das auch in der MA ausgewiesen zum Beispiel, dass wenn jemand, der darauf verzichtet, weil er meint, die Zielgruppe braucht das nicht oder wie auch immer, dass die dann keine Chance haben, in der MA zuzulegen an Hörern oder Hörer zu halten? Kann man so weit gehen?
Das wird gerade erforscht, da gibt es noch keine Ergebnisse. Aber was ich halt wirklich feststellen kann, ist, wie viel der Anteil der Leute, die über Social Media auf die Senderwebseite und somit halt auch auf den Radiostream zugreifen können, ständig wächst. Bei einigen Sendern, also zum Jahresmitte waren es noch 5%, mittlerweile sind es bis zu 10%. Und das ist wirklich ein großer Anteil für eine einzelne Quelle. Und das ist allein ja nur Facebook. Und dann gibt es ja noch Twitter und andere soziale Netzwerke. Also das ist nicht unbedeutend.
Ja, damit müssen wir erstmal zumindest den Jahresrückhör inhaltlich beenden. Wir werden noch gleich die Webbox verlosen.
Ich freue mich.
Ja, und ich wollte Ihnen eigentlich, das müssen wir, sind wir unseren Hörern noch schuldig, Daniel, so ein bisschen musikalisch den Rückblick anbieten und ein Mashup spielen, das machen wir immer so um diese Zeit, aber vorher habe ich gesagt, verlosen wir eine Video-Webbox. Wir müssen die vom letzten Mal noch nachholen, da gebe ich dir mal, also der letzten Sendung.
Darf ich Glücksfee spielen?
Ja,
das habe ich noch nie, das wollte ich immer. Und zwar habe
gib mir mal den einen wieder zurück. Zwei kannst du jetzt nicht vorlesen, weil wir müssen das ja unter den aktuellen Hörern auch noch verlosen. So, jetzt den darfst du vorlesen. Wer hat gewonnen?
Das ist Tobias Rösch hat gewonnen, die erste Video-Webbox. Also
herzlichen
jetzt
Glückwunsch.
Fernsehen bei
so,
Ihnen.
Und ich habe die in der Sendung Beteiligten heute reingekommenen Hörer in nicht richtiger Reihenfolge aufgeschrieben. Und bitte tipp in die richtige Richtung. Links, rechts, Mitte?
Rechts.
Also von mir aus links?
Ja.
Okay, das war Michael Hoffmann, der letzte Anrufer. Herzlichen Glückwunsch,
Herzlichen
Michael
Glückwunsch.
Hoffmann. Vielleicht kann er trotzdem ja sehr viel mit dem Radio anzufangen, weiß, was uns hier freut. Bei Radio 1 natürlich etwas auch mit HBB-TV anfangen. Die Firma Videoweb hat mit diesen Kästchen die Möglichkeit geschaffen, auch alte Fernseher aufzurüsten. So, damit sind wir, glaube ich, rein und sauber fürs Jahr 2011. Freuen wir uns auf 2012, Dani?
Auf jeden Fall, das wird ein spannendes Jahr werden.
Wieso?
Ich glaube, weil medial wird es turbulent weitergehen und eins bleibt konstant, der Medienwandel.
Ja, und ich bin gespannt, wie sich Gottschalk live macht in diesem harten Werbeumfeld, wo Bruce Dunnell kläglich eingebrochen ist, wie tatsächlich der international auch erfahrene Thomas Gottschalk das meistern wird. Auch in diesem ausgehenden Jahr und im nächsten gilt, vergessen Sie nicht, die
Antennen zu erden.
Tschüss. Und weil es ganz gut passt, weil vorhin in der Live-Sendung eine Lanze gebrochen wurde für das Radio, möchte ich Ihnen als ziemlich langen Podcast-Bonustrack eine Diskussionsrunde, die am 10. Dezember 2011 in Leipzig stattfand, noch ans Ohr legen. Das Radio von morgen, wie es klingt und wie man es hört. Die Initiative für diese Podiumsdiskussion ging von Detektor FM aus, auch ein intensiv leidenschaftlich geführtes Radioprojekt, was wir im Medienmagazin hier schon mal vor einem Jahr vorgestellt haben. Warum ich gerade diese Veranstaltung Ihnen präsentiere, liegt auch ein bisschen eigennützig daran, dass einer der Gesprächsteilnehmer, Robert Skopin, der neue Programmchef von Radio 1 ist. Und vielleicht interessiert Sie ja auch noch, was die anderen Gäste sagen. Sie werden jetzt vorgestellt von Christian Bollert. Er ist sozusagen der Chef von Detektor FM und mit seiner freundlichen Genehmigung dürfen wir auch hier in diesem Podcast diese Podiumsdiskussion veröffentlichen.
Wir von Detektor FM haben ja gerade unseren zweiten Geburtstag gefeiert und haben uns als deutschlandweites Online-Radio aufgestellt mit modernen journalistischen Themen und moderner Popmusik. Und jetzt an dieser Stelle wollen wir einfach mal ein bisschen die Perspektive weiten. Haben wir im letzten Jahr schon mal gemacht, über Radio zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wir eine sehr hochkarätige Podiumsrunde hier versammeln konnten und möchte Ihnen ganz kurz noch die Gäste vorstellen, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Knapp 60 Minuten werden wir erstmal so diskutieren und dann öffnen wir auch die Runde für Fragen aus dem Publikum. Es ist ja relativ direkt und dicht und dadurch auch leicht möglich, Fragen zu stellen, sodass wir insgesamt so bei 90 Minuten landen werden. Zu meiner Rechten sitzt Mercedes Bunz. Sie ist Publizistin und Expertin für digitale Medien und außerdem eine der Gründerinnen des Magazins Debug. Und gerade ist sie auf dem Weg von London über Leipzig nach Utrecht, wo sie am Montag ihre finale Vorlesung zum Thema Internet und die Folgen für die Politik hält. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Dann zu meiner Linken Robert Skopin, aktueller Programmchef von Radio 1, dem Lieblingsradio so vieler Radiofans. Bekannt geworden ist er als Moderationspartner von Volker Wiebrecht beim Jugendradio Fritz. Über die genauen Umstände, wie es zu diesem Tandem kam, da gibt es mehr als zwei Versionen. Die wollen wir vielleicht jetzt nicht alle diskutieren. Mittlerweile ist er der Chef von Volker Wiebrecht, das kann man sagen. Und ich freue mich auch sehr, dass er heute hier ist. Neben ihm sitzt Boris Lochthofen. Er ist Geschäftsführer der RegioCast-Beteiligung in Sachsen. Dazu gehören unter anderem die Sender PSR und RSA. Aus dem Hause RegioCast kommt ja auch das digitale Fußballradio 9011, welches als Internetradio gestartet ist und seit Sommer nun auch über den neuen Digitalstandard, über DAB Plus, zu empfangen ist. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und last but not least, Stefan Fischer, aus München angereist, Medienredakteur der Süddeutschen Zeitung, besonders spezialisiert auf das Thema Radio und deswegen auch prädestiniert, heute hier auf diesem Podium zu sitzen. Außerdem lehrt er auch als Dozent unter anderem an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ja, Frau Bunz, dann starten wir vielleicht gleich mit der ersten Frage an Sie. Im Radio hat sich in den vergangenen Jahren für den Außenstehenden eigentlich wenig geändert. Wenn ich so mein Radio anmache, klingt das immer noch relativ ähnlich wie Anfang der 90er. Der Großteil der privaten Radiosender ist sich sehr ähnlich geworden, hat sich extrem angeglichen und die Öffentlich-Rechtlichen, die gelten häufig als altbacken und konservativ. Hat das Radio das Internet bisher verschlafen aus Ihrer Sicht?
Jetzt das Radio, was nicht Detektor FM Radio ist. Teilweise ja. Also ich meine, das ist, glaube ich, das Problem, das alle traditionellen Medien haben, sich umzustellen. Teilweise sind das ja riesengroße Schiffe. Wir werden das bestimmt noch hören. Und da auf ein neues Medium einzuschwenken, das ist natürlich nicht so einfach. Aber es gibt auch Radios, die das, glaube ich, etwas offensiver nutzen und da etwas breiter unterwegs sind.
Wie sehen Sie das, Herr Skopin?
Also ich würde das so sehen, das ist ganz unterschiedlich. Also ich kann jetzt irgendwie über den RBB zum Beispiel sprechen. Da kann ich sagen, dass die älteren Programme wie Antenne Brandenburg oder Radio Berlin sich natürlich kaum um das Internet kümmern, weil sie der Meinung sind, dass ihre Hörer auch nur sporadisch im Internet unterwegs sind und sie auch von daher sich damit nicht so intensiv auseinandersetzen, wie zum Beispiel das Jugendprogramm Fritz. Und die sind aber sehr aktiv. Also die machen einen sehr überzeugenden Auftritt im Internet, die sind jetzt gerade auch erst ausgezeichnet worden für ihren Internetauftritt und auch für die Art und Weise, wie sie das Internet und Radio zusammengebracht haben. Das heißt, das ist schon sehr zielgruppenabhängig, glaube ich, wie sich die Radiostationen aufstellen. Und es ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Geld ihnen zur Verfügung steht.
Stichwort Geld. Herr Lochthofen vertritt eine Gruppe, die privat finanziert ist, die sozusagen jedes einzelne Programmelement tatsächlich erwirtschaften muss. Wie steht denn Ihre Gruppe zum Thema Internet? Bei den Zeitungen gibt es schon seit Jahren große Debatten. Im Radio hört man relativ wenig über das Thema Internet und Digitalisierung.
Ich glaube, das ist beim Radio auch tatsächlich ein ganzes Stück anders. Radio hat im Gegensatz zu Print, wo wir ganz gravierende Strukturveränderungen sehen, insbesondere in der Finanzierung, nicht vergleichbare Probleme. Es ist tatsächlich so. Radio musst du nicht abonnieren, Radio musst du nicht bezahlen, du musst nicht aktiv sagen, ich möchte dieses Produkt haben. Es ist weitgehend ubiquitär. Die UKW-Verbreitung ist trotz Digitalisierung immer noch eine sehr, sehr gute Verbreitungstechnik. Und Radio ist einfach da, wie Wasser aus dem Hahn. Radio hat selbstverständlich auch mit der Digitalisierung zu tun, insbesondere bei der Finanzierung. Es ändern sich die Konvertierungsmodelle. Werbevermarktung wird wesentlich schwieriger oder differenzierter. Aber Radio hat, wenn wir uns auch die Nutzung in Deutschland anschauen, wesentlich weniger Reichweitenprobleme, als das Print als Gattung hat. Radio hat über die letzten 20 Jahre, glaube ich, immer eine sehr konstante Nutzung mit ganz geringen Schwankungen. Die liegt bei sehr hohen über 3 Stunden, die Radio am Tag gehört wird. Das ist Fluch und Segen zugleich. Print hat über die Jahre natürlich unwahrscheinlich viel Geld verdient mit einer sehr hohen Reichweite, als es eine sehr geringe Medienvielfalt gab. Jetzt müssen sie dort ziemlich federn lassen. Radio war schon immer ein, sagen wir es mal so, Underdog-Medium. Das heißt, gerade privates Radio, für das ich ja maßgeblich sprechen kann, ist ein Add-on gewesen, der Verlage. In Deutschland kennen wir es, eine regionale Radiostruktur. Und als in den 80er Jahren der Privatfunk begann, war das für die Verleger so eine Art vorgegriffene Digitalisierung, also mit großen Angstreflexen verbunden, was passiert in unseren Werbemärkten. Und dann hat man im fröhlichen Einklang mit der Politik eine Struktur geschaffen, die maßgeblich Verlagen erlaubt hat, in Radio zu investieren. Und da wurde immer darauf geachtet, dass zuerst der Printverkäufer zum Werbekunden geht und dann das Radioverkäufer hinterher darf. Und Radio hat abgebildet aus dieser Struktur schon immer einen sehr geringen Gesamtwerbemarktanteil gehabt. 5% in Deutschland, wenn man sich das vorstellt. Das ist lächerlich im Vergleich zu TV, 40%. Milliardensummen, beim Radio sind es kumuliert vielleicht eine knappe Milliarde brutto. Das heißt, bei den Sendern inklusive öffentlich-rechtlich kommen insgesamt 500 Millionen an pro Jahr. Vor dem Hintergrund muss man einfach sagen, gibt es beim Radio selbstverständlich einen Anpassungsdruck dahingehend, dass man schauen muss, wie bekommt man ein Massenmedium heute noch vermarktet. Aber reichweitentechnisch ist das Problem nicht ganz so groß wie in anderen Gattungen.
Herr Fischer, wie beurteilen Sie die Digitalisierung im Radiomarkt? Wie beobachten Sie das?
Ich glaube, dass aufgrund der Situation, die Sie geschildert haben, dass Herr Lochthofen, dass das Geschäftsmodell Radio nach wie vor funktioniert, hat es zu einer starken inhaltlichen Erstarrung des Radios auch geführt. Hängt dann auch wieder damit zusammen, dass UKW-Frequenzen endlich sind. Es kommen wenige neue Wettbewerber auf den Markt. Und da hat die Digitalisierung, glaube ich, doch eine Chance, Dinge aufzubrechen, Dinge auszuprobieren, die dann auch wieder die Etablierten reagieren müssen. Also gerade im Öffentlich-Rechtlichen, bei aller Schwerfälligkeit und Behördenstruktur wird da doch zum Teil Spannendes unternommen mit Andrei Radio, mit dem Bayerischen Rundfunk, mit Das Ding, mit auf eine ganz andere Weise Deutschlandfunk und Deutschlandradio, mit der Radio Wissen, das digitale Format nutzend. Aber das sind erst kleine, zaghafte Anfänge und noch nichts, womit man Geld verdient.
Frau Bunz, Sie leben in London viel, den Großteil Ihrer Zeit. Wie würden Sie denn den Vergleich ziehen zwischen dem britischen Radio und dem deutschen Radio? Gibt es da einen Unterschied? Das gilt ja immer so, gerade in der Digitalradio-Debatte, als Wunderland, denn da gibt es Digitalradio. DAB hat sich da durchgesetzt, in Deutschland nie so richtig. Wie beurteilen Sie das vielleicht im Vergleich zu Deutschland?
Naja, England hat eine ganz andere Radiokultur, die ist schon viel lebendiger. Also das, wovon Sie gerade gesprochen haben, was ich genauso sehe, also die Digitalisierung führt dazu, dass es so kleine neue Radioformate oder Radiosender wie Detektor FM gibt und die Landschaft nochmal ganz anders aufrollen und ganz andere Sachen tun. Und das gibt es da ja schon ganz lange. Also man erinnert sich an die 90er Jungle, Drum and Bass kam nur über Piratensender hoch, bis es dann die BBC Radio 1 irgendwie sich gekrapscht hat, relativ spät. Also die Kultur des Hörens ist da relativ anders und die Leute sind auch viel bereiter, Podcasts runterzuladen, mühsam auf das iPhone zu fummeln und in der U-Bahn irgendwie auf dem Nachhauseweg anzuhören oder im Auto. Das ist hier nicht so, aber ich glaube auch, also ich habe oft das Gefühl, dass gerade weil da nicht das große Geld sitzt, gerade weil da die Strukturen, ja, das jetzt, was gerade jetzt durch die Digitalisierung passiert, ist auch eine Chance, weil das eben ermöglicht, die Sachen nochmal ganz anders und offener anzugehen, Sachen auszuprobieren. Wenn irgendwo viel, viel Geld sitzt, dann fühlt man sich auch oft unbeweglich, weil man Angst hat, dass man eben das versiebt. Und einfach mal Dinge machen und tun zu können, das ist natürlich von diesem neuen Medium eine gute Chance. Und dann muss man sich auch fragen, ist das, was ihr zum Beispiel im Netz macht, überhaupt noch klassisch Radio? Ist das nicht eine Art von einem Magazin, das vielleicht noch vom Radio her angedacht ist, aber das irgendwo ganz anders hingeht? Und das erleben wir, glaube ich, insgesamt online. Also auch bei der Radio Wissen, wie die ihre Beiträge ins Netz stellen. Text, Hörbeitrag, gibt's eine Kombination und so weiter und so fort.
Stichwort Digitalisierung, Herr Lochthofen, seit diesem Sommer versucht man nun auch doch nochmal gemeinsam auf DRB Plus zu setzen. DRB ist, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, kolossal gescheitert in Deutschland, hat nicht funktioniert. Jetzt soll es doch nochmal klappen, DRB Plus. 9011 ist da zum Beispiel mit dabei. Glauben Sie an DRB Plus als Kanal?
Nein, ich glaube nicht an DAB+, ich glaube nicht an Technik, ich glaube an Content und das war auch das große Problem, warum DAB im ersten Anlauf gescheitert ist, weil alle, die Radio gemacht haben in Deutschland, der Meinung waren, da muss ihnen sofort ein Geschäftsmodell spendiert werden, da muss, wenn man den ersten roten Knopf drückt, sofort Geld fließen, das muss sich sofort rentieren wie UKW, wo es einen wahnsinnigen Bedarf in den 80er Jahren gab, privat werbefinanziertes Radio zu machen. Das ist eine Denke, die heute nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist eine Closed-Shop-Denke von singulären Verbreitungswegen und damit wird man heute keinen Erfolg haben. Wir sehen das entsprechend ganz anders. Wir sehen die Chance bei DAB Plus darin, dass es eine effiziente und sehr preisgünstige Technik ist, um Inhalte durch Mauern bei Leuten in Geräte zu bringen, ja, und ubiquitär zu haben, was IP noch nicht kann. Wird IP können. Ja? Wir werden irgendwann im tiefsten Forst Netz haben, aber das ist heute nicht so. Und vor dem Hintergrund muss man sich die Frage stellen, wie bringt man effizient Content zu den Menschen, Audio-Content? Und da ist DAB im Moment eine interessante Technologie, aber mehr auch nicht. Das heißt, eine Brückentechnologie, ja, kann man schon so sagen. Es ist mobil verfügbar, wenn es dann mal fix ausgebaut ist etc., aber es ist nicht eine sich selbst tragende Erlösveranstaltung, sondern das muss geschehen über interessante Inhalte. Die große Chance, die wir haben mit der Digitalisierung, um das auch noch zu sagen, und da ist DAB eine Facette davon, ist, wir haben die Möglichkeit, abseits von Deutschlandradio, Deutschlandfunk, Klassikradio, die sich das über UKW zusammengestückelt haben, nationales Radio zu machen in Deutschland. Wir sind das einzige europäische Land, in dem es keine privat finanzierten nationalen Kanäle auf UKW gibt, im eigentlichen Sinne. Das ist natürlich auch wieder ein Strukturthema. Ich habe die Verleger und das Aufkommen der Privatradiostruktur angesprochen. Wir haben in Deutschland regionales Radio. Das hat dann auch, Herr Fischer, sehr viel damit zu tun, wie sind diese Kanäle inhaltlich gestrickt. Weil die müssen sich zunächst mal in einem sehr begrenzten Verbreitungsgebiet refinanzieren. Und dort geht jeder auf die Masse. Deswegen haben wir kein Jazzradio in Sachsen. Kann sich einfach keiner leisten. Man kann den 20 Leuten, die in Sachsen Jazz hören, eine Kassette schicken. Ja? Und da muss man einfach sagen, was wir jetzt für eine Chance haben, ist in Deutschland Spartenprogramme zu haben, also Special Interest zu machen, Nische, ne? Nicht eine atomisierte Mini-Nische, die wird auch in Zukunft schwer finanzierbar sein. Aber gerade so ein Thema wie 9011, Fußball, ne? Das können Sie jetzt machen. Das würde sich in Sachsen oder in Bayern möglicherweise noch eher, aber auch nicht wirklich lohnen. Und das ist die Chance, die wir haben. Und DAB ist ein Instrument, nicht mehr.
Herr Skopin, wie sehen Sie die DAB-Debatte? Ist das für Radio 1 ein Thema beispielsweise?
Also nur insofern, wir machen das natürlich auch mit, aber glauben auch nicht dran. Und ich saß bei der IFA auf einem Podium, da war einer der Vertreter von DAB Plus da, der mich versuchte auch nochmal persönlich davon zu überzeugen, dass man jetzt auch noch Bilder übertragen kann. Und dann dachte ich, ist das nicht Fernsehen? Also das kenne ich schon. Das heißt mit anderen Worten, ich will mich jetzt nicht drüber lustig machen, weil wie gesagt, es hat den Vorteil, den Sie gerade auch beschrieben haben. weil man auf die Weise tatsächlich mehr Programme einfach ausstrahlen kann in Zukunft. Aber ich würde auch denken, dass man das unterscheiden muss. Es ist ja, ein Programm wird ja nicht dadurch besser, dass es digital ausgestrahlt wird. Also es ist ja letztendlich, der Ausspielweg ist ja erstmal völlig wurscht, ob der jetzt analog ist oder digital, immer unter der Prämisse, man kann es empfangen und es ist jetzt nicht gestört, weil vielleicht das UKW-Signal gestört wäre. Das heißt, was die entscheidende Rolle spielt, sind ja die Inhalte. Also deshalb hören Leute das ja. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich höre ein Programm nur, weil es digital ausgestrahlt wird oder weil es jetzt auf DAB Plus ist oder so, sondern es muss ihn ja interessieren. Es muss da was inhaltlich stattfinden dann auch. Und dann kann es noch spannend sein, ob über diesen neuen technischen Ausspielweg ich auf eine andere Art und Weise möglicherweise mit dem kommunizieren kann. Da wird das Internet zum Beispiel dann auch spannend. Dafür könnte man dann auch neue Formate letztendlich eben auch entwickeln. Und so ist es auf einer Ebene eben spannend, das ist richtig, dass Konkurrenz natürlich den Wettbewerb eben auch erhöht und mehr Wettbewerber am Markt sind und dann vielleicht auch neue Modelle eben auch ausprobieren. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, auf der Ebene ist das Digitale eben erstmal spannend. Aber ich glaube nicht daran, dass irgendjemand auch nur damit Geld verdienen kann, nur weil er eben über ganz, ganz viele Ausspielwege verfügt. Das alleine reicht nicht, sondern man braucht eine Idee, eine inhaltliche Idee. Man braucht dafür dann in der Regel eigentlich auch eine Redaktion und man braucht dann auch die Leute, die das letztendlich machen und man im weitesten Sinne auch eine Mission, eine Grundidee, die man auch hat. Und dann ist es etwas, was tatsächlich funktionieren kann und wo man sagen kann, das kann sehr, sehr spannend werden in Zukunft, eben nicht mehr über UKW auszustrahlen, sondern vielleicht über das Internet oder eben digital.
Auf die Inhalte werden wir gleich nochmal genauer eingehen. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim Thema Technik. Digitales Fernsehen, das sagen eigentlich alle, hat sich deswegen durchgesetzt, weil abgeschaltet wurde. So. Das heißt, man konnte irgendwann einfach nicht mehr Fernsehen gucken, wenn man über analog über die Antenne geschaut hat. Ist es für Radio auch notwendig, UKW abzuschalten? Oder sagen Sie, Herr Lochthofen beispielsweise, das wäre natürlich ein absoluter Fehler?
Ja, das ist ein großer Case, ne, weil das hat bisher noch nirgendwo wirklich was gebracht, die Drohung damit, ne, in England, die verschieben das auch Jahr für Jahr. Das ist natürlich eine idiotische Idee, weil man zerstört Wertschöpfung und solange man eine Möglichkeit hat, effizient mit UKW umzugehen und vielleicht einen Übergang zu schaffen, der in irgendein paar Jahren irgendwann dazu führen wird, dass es obsolet ist, analog etwas zu verbreiten, weil es auch sehr teuer ist, das muss man auch klar sagen, DAB Plus oder DAB ist wesentlich günstiger, dann wird sich das von selber ergeben, aber wenn morgen oder wie es bis vor kurzem noch im Telekommunikationsgesetz in Deutschland stand, 2015 ausgeknipst wird, da möchte ich aber mal die Politiker erleben, die dann die Omas vor der Tür haben und ihnen sagen müssen, dein Radio gibt es nicht mehr, ne? Weil man vernichtet Nutzung, man vernichtet Unternehmenswerte und man gefährdet tatsächlich eine Gattung. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist das, was im Moment gerade in Deutschland auch politisch diskutiert wird, wesentlich vernünftiger zu sagen, okay, wir stellen sukzessive weitere Verbreitungstechnologien daneben, ne? DAB, IP etc., und wir machen das abhängig davon, wie sich bestimmte Gerätedurchsätze oder Verfügbarkeiten entwickeln. Weil natürlich, das ist jetzt wieder eine speziell deutsche Situation, man auch den Unternehmen, die damit Geld verdienen müssen, nicht zumuten kann, das einfach vorzufinanzieren. Das ist eine Quersubventionierung, die heute noch stattfindet. Das heißt, Online und DAB rentiert sich nicht. Da gibt es überhaupt noch keine Vermarktungsmodelle, Konvertierungsmodelle. Wenn wir uns das mal anschauen, wie lange gibt es jetzt Spiegel Online? Ich glaube, ewig, ne? 15 Jahre oder sowas. Und vor 3-4 Jahren haben sich so langsam aber sicher die ersten Indikatoren über Reichweitenmessung etc. bei publizistischen Online-Medien rauskristallisiert und noch heute haben wir 4 oder 5 verschiedene Parameter, nach denen Nutzung gemessen wird. Wir haben Visits, wir haben Unique User etc. Das heißt, ganz wichtig bei der Finanzierung von privaten Medien sind die Modelle und das Vertrauen der Marktpartner, dass die valide sind. Wir haben ewig eine Diskussion über die MA, wie gut, wie schlecht die ist. Ne?
Die Media-Analyse, das ist die Analyse, ja, wie man misst, ja, wie viel Hörer es vermutlich, ja, gibt.
Es ist eine erinnerungsbasierte Befragung. Sicher gibt es heute wesentlich modernere Themen, aber ne, wir erleben es gerade bei der Euro-Krise. Vertrauen in eine Währung ist ein kostbares Gut und bei der MA funktioniert es. Das heißt, ein Werbekunde geht zu einem Sender, gibt dem ein Geld und bekommt dafür ein Werbung. Das ist praktisch über Jahre gelernt, habitualisiert. Ja, und vor dem Hintergrund muss man sehr, sehr genau schauen, wann entwickelt sich das bei digitalen Medien. Wir erleben das bei 9011. Ne? Wir haben dann ein Special Interest Programm mit einem der plattformtreibendsten Content-Themen überhaupt, mit Fußball. Ja? Eine Exklusivität von Live-Fußball. Und trotzdem ist das kein Selbstläufer. Das heißt, die Leute rennen ihnen nicht die Bude ein, um zu sagen, hier, wir schütten dich zu mit Geld, weil das ist so ein tolles Thema. Du hast 2 Millionen Hörer, die du gemessen hast, weil sie digital hören. Ja. Nein, auch da muss dran gearbeitet werden. Und bis das soweit ist, glaube ich, sind diese Abschaltdebatten so Suggestionen von Medienpolitikern, wo man aber auch Gott sei Dank mittlerweile ein ganzes Stück drüber hinaus ist und wesentlich realistischer drauf guckt.
Das heißt, Herr Fischer, es wird wahrscheinlich tatsächlich ganz verschiedene Verbreitungswege geben, auch in Zukunft für Radio.
Mit Sicherheit. Also sollte sich DAB Plus tatsächlich durchsetzen, glaube ich auch nicht, dass das wieder verschwinden wird zugunsten von reinem Internet- oder IP-Radio. Und ich glaube auch, dass das UKW noch sehr, sehr, sehr lange ein Ausstrahlungsstandard sein wird. Das hängt an dem, was Sie auch schon skizziert haben. Man konnte analoges Fernsehen deshalb abschalten, weil es im Prinzip niemand mehr empfangen musste.
10% Nutzung. Ne? Das ist Antennenfernsehen in Deutschland. Der Rest ist Kabel und satt. 10%.
Das ist auch ein Unterschied von den Geräten. Die haben sich ja beim Fernsehen eben immer
weiter. Die werden viel schneller ersetzt. Ein Fernseher geht viel schneller kaputt. Radios sind irgendwie unzerstörbar und irgendwie ja tatsächlich und irgendwie den Leuten zu erklären, warum sie, ich weiß nicht, ich habe die Zahl wieder vergessen, es sind ja mehrere 100 Millionen Radiogeräte, 300 Millionen Radiogeräte, warum die jetzt alle weggeschmissen werden sollen, obwohl sie noch tadellos funktionieren, kann man tatsächlich niemandem erklären. An und für sich wäre es sehr wünschenswert, wenn es digitale Standards gibt, die sich durchsetzen. Sie haben im Moment die Schwierigkeit, also im privaten Rundfunkbereich, dass Sie, wie es Herr Lochthofen gesagt hat, Sie müssen quersubventionieren, digital DAB Plus auszustrahlen, ist billiger als UKW. Aber erstmal muss natürlich ein UKW-Privatsender beides finanzieren, nämlich seine UKW-Ausstrahlung plus DAB Plus. Und wenn ich von außen als Newcomer dazu stoße, vorher noch gar kein UKW-Radio oder derlei betrieben habe, dann kostet DAB Plus schon auch ein bisschen Geld. Also da fange ich viel schneller einen Internetsender an, als dann gleich auf DAB Plus zu gehen. Und das heißt, das Investitionsrisiko ist doch relativ hoch in einem Vertriebsweg, von dem ich noch nicht genau weiß, setzt er sich durch, setzt er sich nicht durch. Wir reden bei bundesweiten DAB Plus außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ja einfach Geld dafür zur Verfügung gestellt bekommen haben und einfach mit all ihren UKW-Wellen auch im DAB Plus Netz sind. Immer von 90/11 und dann fällt uns aber schon wieder nichts mehr ein, was da noch zu hören ist, weil das ist irgendwie so dieses eine Paradebeispiel, wo es funktioniert, wo auch schon bevor es, also solange es nur im Internet verbreitet wurde, schon eine Erfolgsgeschichte da war und alles andere irgendwie Radio Horeb oder ich weiß nicht irgendwie, also ja und dann stehe ich jetzt wieder in meinem Elektronikmarkt und überlege mir, ob ich mir zu Weihnachten irgendwie für 200-300 Euro irgendwie ein digital DAB Plus fähiges Radio kaufe und denke mir, ja, das meiste, was ich hören kann, kriege ich auch über mein UKW-Gerät, das immer noch nicht kaputt ist. Und der Rest interessiert mich irgendwie eigentlich nicht so sehr, dass ich dafür ja, 200-300 Euro ausgebe.
Oder ich kaufe ein WLAN-Radio, wo ich gleich 16.000 Sender habe oder so. Ne?
Oder ich tue das.
Ja. Das ist ja tatsächlich auch eine Frage. Herr Lochthofen hat es ja schon angesprochen. Internet wird in absehbarer Zeit auch, Sie haben gesagt, im Forst sein. Aber viel spannender ist vielleicht die Frage, ob es auch zum Beispiel ins Auto kommt. Weil da ist ja noch eine große UKW-Bastion. Wird sich dann Radio auch verändern, wenn Internet im Auto ist? Also ich persönlich habe immer so das Gefühl, im Auto höre ich immer das, was mich am wenigsten nervt. So, also der Sender, der mich am wenigsten nervt, den höre ich im Auto. Und im Netz höre ich aber irgendwie den Sender, der mir am besten gefällt. Kann das zu einer Veränderung der Radiolandschaft führen, Frau Bunz?
Im Netz ist es eher so, dass man aktiv hört.
Ja, man hat viel mehr Auswahl, ja, logischerweise.
Ja. Im Moment, also natürlich verändert sich das Radio, wenn das digital ins Auto kommt, nochmal. Und man muss dann eben nicht mehr das hören, was einen am wenigsten nervt. Ich glaube aber, dass das insgesamt eben ganz interessant sein wird, gerade fürs Radio, also gerade, wie Sie meinten, 16.000 oder wie viel Sender,
ja, was auch immer,
also jedenfalls viel zu viele. Ja. Und das Interessante ist dann eben, wer ist denn dann wieder diese Metaebene, die mir zeigt, wo ist denn gerade mein relevanter Radioinhalt? Und das Interessante ist dann auch, dass Leute eventuell Sender benutzen zur Orientierung. Was will ich hören? Den Sender mag ich. Aber es kann natürlich auch sein, dass es so wird, wie die Entwicklung, die wir im Fernsehen beobachten, dass es einfach Aggregations ja, Portale gibt, die dann nochmal sagen, hier ist der interessante Sportcontent für dich, hier ist der interessante Musikcontent für dich und da ist das und hier, ich suche dir alles im Netz, das kriegst du umsonst, da musst du ein bisschen zahlen und so weiter und so fort. Also das wird nochmal interessant und da gibt es dann eben ja die Frage, wer wird denn Google für Radio sein, für genau solche Situationen, Reisen, Auto und so weiter und so fort.
Also ich würde sogar noch ergänzen, eigentlich glaube ich, ich bin mir sicher, dass es das verändern würde, aber das liegt auch daran, dass dann nicht mehr nur Radio untereinander konkurriert, sondern da kommt eine neue Ebene hinzu. Also das, was ja jetzt die Verleger als Problem haben, dass sie eine Zeitung machen und auf einmal feststellen, man kann die aber auch auf dem iPad lesen und damit irgendwie ein völlig neuer Konkurrent eben auftritt, wäre das fürs Radio, wo es man jetzt eigentlich maximal die CD als oder vielleicht noch den USB-Stick oder so als zusätzliche Konkurrenz hat, hätte man ja die Möglichkeit, wenn man das Internet da hat, auf sämtliche Musikdatenbanken zuzugreifen, Hörbücher aktuell zu hören und man könnte sich entscheiden, wenn man im Auto sitzt, ich höre jetzt jenes Hörbuch, ich höre die neue CD von Madonna, ich höre irgendeins der, weiß ich nicht, Millionen Radioprogramme, was weltweit übers Netz ausgestrahlt wird und das würde, glaube ich, schon Radio verändern an der Stelle, weil man müsste sie...
Das stimmt, das wird auch so kommen, aber das Interessante ist, dass wir die Menschen ja immer unterschätzen und wir denken immer, Personalisierung und ich kann jetzt alles wählen, was ich will. Aber der Witz ist, Menschen sind viel sozialer, als wir immer dachten. Die wollen gar nicht nur hören, was sie wollen oder was ich gut finde, sondern die wollen auch wissen, was andere Leute da draußen gut finden. Und das ist dann dieser Unterschied. Deswegen will man doch von anderen Ausgesuchtes, von anderen Gefundenes, klar, und so weiter.
Das glaube ich auch. Also wir haben das ja mal festgestellt, bei Premiere war das so. Die hatten, glaube ich, mal, als die Formel 1 übertragen haben, die Möglichkeit mit der Fernbedienung, glaube ich, 72 Kamerapositionen abzurufen und sagten dann eben, man kann selber mal entscheiden, an welcher Kurve man sitzt. Das war ein Riesenflop, weil natürlich irgendwie, das war den Leuten viel zu anstrengend. Die wollen zu Hause sitzen und wollen, dass dann ein Regisseur dafür bezahlt wird, dass er ihnen das beste Bild liefert und nicht selber wie ein Irrer auf der Fernbedienung rum switchen. Also da war diese Personalisierung überhaupt nicht gewünscht und ich glaube, da ist es, hier ist es eben so ähnlich. Also es muss in einer bestimmten Art und Weise eine Form der Entscheidung geben. Also man möchte auch ja überrascht werden. Ich möchte ja einen neuen Titel hören, wenn ich immer nur, also wenn mein Profil praktisch gespeichert ist und ich bekomme immer nur das, was ich sowieso die ganze Zeit schon höre, dann gibt es keine Entwicklung an der Stelle. Das heißt, man braucht redaktionelle Inhalte. Deshalb sage ich ja, ich glaube, das Radio würde sich dann verändern und da würden zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen sogar eher stärker werden. Das heißt, dann, sage ich mal, aufwendig produzierte Inhalte, auch live vorgetragen, sind dann viel spannender in dem Moment, als dann irgendwie das, was man aus der Konserve bekommt. Oder jetzt ja auch Radiostationen, meiner Ansicht nach, die demnächst bald weg sind, wenn sie nichts anderes mehr anbieten als Musik, als
getestete
Konserve.
Getestete Musik.
Ja, getestete Musik. Ja.
Das ist übrigens auch, glaube ich, nochmal der ganz große Unterschied zwischen DAB Plus dann und wirklich Internetradio, weil bei DAB Plus in dem Modell, wie wir es im Moment, wie es betrieben wird, wird ja an dieser föderalen Struktur festgehalten. Und es ist ja so eine künstliche Selbstbeschränkung in dem Sinne. Also ich kann in Bayern dann immer noch kein WDR hören, kein SWR, wenn ich in Ulm unterwegs bin, irgendwie, was ich nicht tue. also das ist dann, also ich bleibe dann wieder auf meinen 5 BR-Wellen sitzen und Radio Gong.
Wie sehen Sie das? Also ich hatte gerade so eine Diskussion beim Fernsehen, wo dann die Fernsehsender sich beschwert, dass sie reguliert werden und die Leute im Internet nicht.
Ich als Nutzer fände es großartig, diese Möglichkeit zu haben. Aber das hätte fundamentale Konsequenzen auch für die ARD natürlich. Also ich glaube nicht, wenn man deutschlandweit diese ganzen Sender empfangen könnte, dass es dann noch 55 ARD-Wellen gibt.
Herr Lochthofen, bedeutet das tatsächlich in den nächsten Jahren einen massiven Wandel dieses Mediums hin wieder zu tatsächlich mehr Inhalten, mehr Einschaltimpulsen, weil man eben diese ja fast unendliche Auswahl hat?
Ich glaube, man muss die Themen ein bisschen sortieren. Ich bin da sehr bei Frau Bunz und bei dem Kurzkonsens, der gerade hier gefunden worden ist, dass natürlich auch das Radio als Sortierinstanz relativ wichtig ist, also Konfektionierung von Inhalten. Wir haben uns vor ein paar Jahren wahnsinnig in die Hose gemacht, als Pandora und so weiter aufkam und vor allen Dingen dieser schreckliche iPod. Alle Radiomanager haben gezittert und gedacht, meine Güte, die jungen Zielgruppen, jetzt sind sie für ewig weg, ja. Und es wurden Nutzungsdiagramme angeschaut, wo bewegt sich was, was tun die. Am Ende hat man festgestellt, es relativiert sich. Die Menschen mögen tatsächlich jemanden, der ihnen bestimmte Zusammenstellungen verpasst. Auch getestete Musik mögen die in ihrer Mehrzahl. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Mehrzahl in Deutschland der Menschen, unsere 80 Millionen Mitbürger, sind keine Detektor FM-Hörer oder in irgendeiner Art und Weise MDR Figaro-Hörer, sondern manche Menschen auf der Baustelle machen das Radio an und da soll was rauskommen. Das soll die Einsamkeit vertreiben. Das sind auch ganz wichtige Themen. Ja,
ganz die Frage, die sich ja stellt, ist, ob es dann noch 200 Sender in Deutschland braucht, die dieselbe Musik spielen, oder ob dann nicht sich 3, 4, 5 durchsetzen, die dann Marktführer
sind. Nein, das sehe ich nicht. Das wird nicht kommen. Wir haben in Deutschland nicht umsonst so eine hohe Radionutzung, weil wir ein sehr regional aufgestelltes Radiosystem haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Diskussion darüber, soll die ARD möglicherweise ihre gesamten Programme deutschlandweit verbreiten, das ist eine schwierige Diskussion, weil die natürlich mit der Finanzierungsgrundlage der Privatradios enorm zu tun hat. Und natürlich ist es so, dass ich Herrn Skopin vollkommen recht gebe. Die Digitalisierung wird die öffentlich-rechtlichen Sender im Fernsehen wie im Radio stärken. Natürlich, wir bekommen ihr Geld mit der Post. 8 Milliarden Euro per anno. Und das ist einfach eine Thematik, die natürlich einen enormen Spielraum schafft für Content-Möglichkeiten, für Spaß an Inhalten etc. Keine Frage. Ne? Ich als Staatsbürger finde das toll. Ja? Aber natürlich als Verantwortlicher für 300 Arbeitsplätze muss ich mir Gedanken machen, wo findest du deine Möglichkeit der Refinanzierung neben jemanden, der mit einer hohen Qualität, mit einer hohen Verfügbarkeit und mit einer wahnsinnig dicken Präsenz sehr, sehr gute Dinge in Konkurrenz, im Wettbewerb zu dir macht. Und da muss man einfach schauen, wo ist man da unterwegs? Wir haben das Regionale angesprochen, dass wir da im Moment eine gute Grundierung haben. Wir sehen auch dadurch, dass die Zeitung, die Regionalzeitung, schwächelt für uns Chancen, weil, wie gesagt, wir müssen nicht abonniert werden. Wir merken, dass wir relevant Werbemarktanteile im regionalen Markt von Print abziehen, weil die natürlich diese degressive Reichweitenentwicklung haben, die wir nicht haben. Das ist eine Chance für uns. Aber beispielsweise bei vielen Content-Themen werden wir nie in den Wettbewerb mit der ARD treten können, weil natürlich wir kein Korrespondentennetz haben, was so gut aufgestellt ist in der Welt, weil wir natürlich nicht diese Möglichkeiten haben, diese Spielräume haben, einfach Sachen zu tun, aus denen tolle Dinge entstehen. Aber bei uns muss es sich schon am Monatsende immer wieder rechnen und man muss auf seine BWA schauen und schauen, was geht ab. Ne? Und da musst du ganz klar die Entscheidung treffen, willst du massenhaft Leute erreichen, um eben eine massenhafte Refinanzierung über Werbevermarktung hinzubekommen? Das ist im Moment das Geschäftsmodell. Das wird auch bei Radio meiner Einschätzung nach noch eine Weile so bleiben, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Medienarten. Aber auch wir merken dort, dass die Werbekunden mittlerweile auf qualifizierte Kontakte schauen. Das heißt, ne, die wollen wissen, wer ist das, was tut er da. Bei Radio ist das noch egal, weil Radio auch günstig ist, ne, vom Werbepreis her. Aber es wird uns ereilen und dann werden wir natürlich sehr, sehr genau schauen müssen, wie sind die Spielräume für Dinge wie digitale Medien, für nationale Marken, nationale Programme. Und da ist natürlich nicht umsonst 90/11 im Moment ein ziemlich herausstechendes Thema, weil, das sehen wir auch im Bezahlfernsehen, Herr Skopin hat es angesprochen, es gibt ganz wenige Dinge, die privat finanziert mit einer Exklusivität, mit auch hohen Anlaufkosten Sinn machen und refinanzierbar sind. Noch ein Wort zum Auto. Das ist ja ein altes Thema. Wir haben auch vor Jahren, also vor 5, 6 Jahren, darüber nachgedacht, machen wir personalisiertes Radio. Also das heißt, kriegt jeder seinen eigenen Radiokanal. Das wird nicht kommen. Also das wird auf gar keinen Fall kommen, weil A, die Menschen, das haben wir eben schon kurz rausgestellt, es so nicht wollen, ihnen das zu aufwendig ist. Andererseits, es wird auch keiner bezahlen. Weil Atomisierung von Zielgruppen zahlt die Werbewirtschaft nämlich auch nicht, so wie die aufgestellt ist. Es ist natürlich so, dass Online-Werbung im Moment einen enormen Siegeszug erlebt. Aber 40% davon sind Google. Das heißt, automatisiert ausgespielte Ads, die nach Algorithmen letztlich gebucht werden.
Aber atomisiert.
Atomisiert, ja, aber planerisch und mit dem Aufwand, der dahinter ist, sehr effizient. Das heißt, wir haben ja eine Werbestruktur, ist vielleicht ganz wichtig, einfach sich das als Grundlage immer mal zu vergegenwärtigen. Wir haben einen Werbekunden, dann haben wir intermediär dazwischen eine Mediaagentur, die für den auswählt, welche Medien belegt er, dann haben wir noch Werbeagenturen und dann haben wir das werbetragende Medium. Und alle wollen partizipieren von der Kohle, die eine Coca-Cola da oben ausgibt. Und die haben alle bestimmte Kosten und sie haben sich alle in den vergangenen Jahren sehr gut eingerichtet in einem Werbemodell, was die klassischen Medien bedient hat. Und die sind jetzt plötzlich auch von den Werbekunden aufgefordert, mach doch mal was mit diesen Online-Geschichten, buch das mal, ja, und mach das effizient. Und die Mediaagenturen sagen natürlich auch, okay, früher habe ich einmal Deutschland sucht den Superstar oder das Dschungelcamp durchgebucht, das war eine klare Sache, ja, und jetzt musst du plötzlich einen Planer dran setzen, der sich Gedanken macht, wie viel Euro gebe ich zu Facebook, was tue ich bei Detektor FM hin, bei Radio.de etc. Das macht diesen Prozess aufwendig, reduziert die Marge für die Mediaagentur, das heißt, auch aus der Struktur heraus gibt es wenig Interesse für Atomisierung, sofern sie nicht technologisch effizient und per Knopfdruck gemacht wird. Das heißt, das sind bestimmte Punkte, die stehen dem strukturell im Wege, dass wir eine hochgradige Individualisierung gerade bei Audio oder bei TV sehen.
Herr Skopin, Herr Lochthofen hat gerade gesagt, Sie haben es genau richtig gemacht mit der Bewerbung als Programmchef bei Radio 1.
Ja, finde ich ja auch. Also ich wollte sogar noch ergänzend sagen, dass es, ich glaube, das ist auch die Erklärung, warum Radio eben momentan keine Probleme hat, generell. Nicht nur Radio 1 keine Probleme, sondern der generelle Radiomarkt, dass wir da konkurrenzlos eben sind, weil wir eben nicht auf die Augen gehen, sondern auf die Ohren. Das heißt, das ist ja das Problem letztendlich der Zeitung, des Fernsehens und des Netzes, wenn man so will, die werden alle mit den Augen im weitesten Sinne eben genutzt und da muss man sich dann halt entscheiden, gucke ich jetzt fern, lese ich ein Buch, lese ich eine Zeitung oder setze ich mir vor den Rechner. Der Hörfunk hat einen ganz großen Wettbewerbsvorteil, ich kann das sozusagen im Auto eben nebenher hören, ich kann irgendwo liegen, ich kann einen Kopfhörer und da gibt es keine Konkurrenzangebote großartig, außer der CD oder des Hörbuchs, aber das gibt es eben schon eine ganze Weile an der Stelle und da hat die Konkurrenz eben nicht zugenommen und wird auch nicht zunehmen und deshalb ist es auch Schwachsinn bei DAB Plus irgendwelche Fotos zu übertragen, weil die brauche ich nicht, weil der Wettbewerbsvorteil ist ja gerade, dass ich auf nichts schauen muss oder nichts mir anschauen muss, sondern ich höre einfach nur damit, ja, und das wird auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so bleiben, sodass Radio an der Stelle, glaube ich, noch sehr lange ein sehr, sehr wichtiger Player sein wird, während sich der Rest des Marktes eben viel stärker verändern wird. Nur, das ist auch richtig, ich glaube auch, dass Radio eben nicht stehen bleiben darf. Da sehe ich gerade auch die Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eben erheblich risikobereiter und experimentierfreudiger zu sein als die privaten, bei denen ich verstehe, dass sie damit Geld verdienen müssen. Und deshalb müssen wir bei Radio 1 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell eben auch Dinge manchmal machen, die vielleicht mal nicht funktionieren, aber eben auch völlig neue Sendeformen eben ausprobieren. Das ist unsere Aufgabe an der Stelle, auch das Medium an der Stelle weiterzuentwickeln.
Ihr offizieller Titel lautet Programmchef. Sie haben auch die ursprüngliche Radio 1 Programmuhr, also das Sendeschema, die Struktur mit erarbeitet, nicht ganz allein natürlich, sondern mit erarbeitet. Und jetzt gab es bei Ihnen auch eine umfassende Reform des Programms, des Sendeschemas, auch mit durchaus Kritik logischerweise von den Hörern. Wie, nicht?
Ja, ein paar.
Wie wichtig ist es tatsächlich auch für ein öffentlich-rechtliches Programm, sich ständig neu zu erfinden oder zumindest für Radio 1 aus Ihrer Sicht?
Das ist in der Tat eine spannende Diskussion, die wir selber ja auch intern geführt haben. Also wir haben, bevor ich jetzt kam, ist, sage ich mal, 5 Jahre lang nicht so viel passiert. Mein Vorgänger hatte sich, was ja auch ehrenwert ist und auch teilweise richtig ist, zum Ziel gesetzt, die Marke zu polieren sozusagen, zu erhalten, nur an kleinen Stellen eben auch immer weiter zu verbessern dann auch. Ich bin aber im Verlaufe meiner Bewerbung und auch der Gespräche und auch in Übereinstimmung mit dem RBB schon zur Überzeugung gekommen, dass Radio 1 eben vor allem davon profitiert hat, in der Vergangenheit ein sehr innovatives Programm zu machen und auch ein experimentierfreudiges Programm zu machen und dass wir das eben in der Vergangenheit nicht mehr getan haben. So dass wir auch gesagt haben und uns vorgenommen haben und auch die Geschäftsleitung des RBB das so wollte, dass wir eben eine Programmreform durchführen. Und das Spannende bei dieser Programmreform ist tatsächlich, wie die mittlerweile eben verarbeitet wird auf den unterschiedlichen Bereichen, von den Machern selber, von den Hörern und da auch innerhalb, sag ich mal, auch unterschiedlicher Zielgruppen. Das heißt, es ist auf der einen Seite, ist es nur eine kleine Veränderung, aber sie ist auch umfassend, alles ist richtig, was man dazu sagen kann. Und genau so ist sie angekommen. Das heißt, ich habe Hörern, das ist die Kritik, offensichtlich ihr Lieblingsspielzeug oder ihr Programm genommen. Die sind der Meinung, sie erkennen das gesamte Programm gar nicht mehr. Und deshalb haben sie sich aufgeregt und auch Mails geschrieben und auch bei Facebook Diskussionen geführt. Und es gibt andere Hörerschichten, die verstehen gar nicht, sie haben gelesen, es hätte sich was verändert, aber sie hören es nicht. Und in diesem Zwiespalt bewege ich mich gerade. Das heißt, dass ich feststelle, wir haben ein sehr heterogenes Publikum, weil das Programm sehr unterschiedlich eben verarbeitet. Und was für den einen schon der Untergang ist, weil das irgendwie alles, was toll war, ist am Programm ist kaputt, ist für den anderen sozusagen überhaupt nicht hörbar, erkennbar, irgendeine Veränderung an der Stelle. Und das macht die Arbeit natürlich nicht unbedingt leichter. Und,
also doch kein Traumjob.
Nee, es ist deshalb irgendwie traumhaft, weil man natürlich das ja auch nutzen kann. Und das Nutzbare daran ist, man muss die überzeugen, dass diese Veränderungen, die sie hören, richtig sind. Und die noch nichts gemerkt haben, für die gibt es in Zukunft noch weitere Veränderungen. Also die werden es noch auch tatsächlich eben mitbekommen. Und ich glaube, dass man eben das Radio eben auch ganz stark über Marketing funktioniert. Das ist so. Das wissen die Privaten noch fast besser als die Öffentlich-Rechtlichen. Also ich habe das selber gelernt zum ersten Mal, als ich vor, glaube ich, 15 Jahren beim ORF war, und da baute der ORF gerade Ö3 auf, und zwar gleich als Konkurrenz zu den Privaten, die damals in Österreich noch nicht sendeten, sondern also auf den Startschuss warteten. Und Ö3 hat damals gleich mal RTL abgeschossen, indem sie den Claim von ihnen klauten, nämlich mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Das sicherte sich schon mal Ö3, und RTL kam ja dann auch sofort in Österreich überhaupt nicht aus dem Knick an der Stelle. Aber ich war erstaunt, da eine Marketingabteilung vorzufinden, gleich mal mit 50 Mitarbeitern. Also da wurde Marketing an der Stelle sehr stark eben auch ernst genommen. Und ich glaube, das können wir öffentlich-rechtlich so nicht beim RBB. Wir wollen das auch gar nicht in dem Maße. Aber was wichtig ist, ist natürlich, dass ein Programm, das man innovativ auf dem Markt positioniert, natürlich dann auch Innovation haben muss. Man kann nicht natürlich die ganze Zeit sagen, wir sind total innovativ. Das glaubt einem dann keiner mehr. Sondern das heißt eben, dass man das auch erfüllen muss. Und das heißt, man muss neue Sendungen machen und man muss Neues ausprobieren. Und das machen wir schon. Und das werden wir auch weitermachen. Und dann wird es auch natürlich Kritik geben, ist auch klar, weil das natürlich auch nicht allen gefällt. Das muss man dann halt aushalten. Das ist dann halt meine Aufgabe. Das ist das Einzige, was ich neu lernen muss.
Okay. Für wie wichtig erachten Sie denn Inhalte tatsächlich auch in Zukunft im Radio? Also
ich finde ganz interessant, dass sich eine Veränderung durch die Digitalisierung ergeben hat, die jetzt eigentlich nochmal ein anderes Radiomodell vorstellt als das, was Sie beide vorgestellt haben, nämlich eins, wie ihr das eher macht oder Byte FM das auch macht, wo Radio ein Teil ist, das nicht auf eine Masse zielt, sondern auf eine bestimmte Hörerschaft, und gleichzeitig man sozusagen quasi wie bei Apple von einem vertikalen Management reden kann. Also Radio ist nicht der einzige Moment, mit dem Geld verdient wird, sondern drumherum gibt es andere Bubbles, die auch noch Geld hinein, sei es Förderverein, sei es Audiosendungen für andere, im Streiflicht von der Süddeutschen vertont ihr, zu produzieren, solche Sachen. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, die durch Inhalte, glaube ich, stark getrieben ist, weil das die Radioinhalte sind also nicht mehr der Ort, wo der Hörer massenhaft erreicht wird, sondern sind sozusagen die Glanzstücke, um die der Rest der Geschäftsidee herumgruppiert wird. Und das kann, glaube ich, Impulse geben für die anderen klassischen großen Radiostationen, weil da andere Sachen ausprobiert werden, und ermöglicht nochmal eine ganz andere Art von Arbeitsplatzbeschaffung, und ich mag die Inhalte auch einfach.
Herr Fischer, wie sehen Sie die Rolle der Inhalte tatsächlich jetzt aktuell und vor allem dann perspektivisch in den kommenden Jahren? Wie wichtig werden die als Unterscheidungsmerkmal vielleicht?
Sie werden, glaube ich, der wesentliche und einzige Unterscheidungsmerkmal sein. Also es wird sich, also sollte es tatsächlich zu irgendeiner Situation kommen, wo die plötzlich ARD-Anstalten miteinander konkurrieren müssen, weil man sie überall hören kann, dann wird sich auch unter den Kulturwellen eine durchsetzen oder stärker sein. Also es wird Gewinner und Verlierer geben. Aber auch der private Rundfunk funktioniert auf eine gewisse Weise auch, also auch über Inhalt letzten Endes. Was Sie mit der lokalen oder regionalen Verwurzelung gesagt haben. Ich glaube, dass was angesprochen wurde, also statt 50 Sender, die gleiche Musik spielen, erreichen 3 oder 4. Nein, weil in München die Leute irgendwie den Klatsch und Tratsch und die Nachrichten von dort hören wollen, und in Leipzig die Leute das von dort, und in Köln wieder was anderes. Ich glaube, dass die Musik ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, es sind die Inhalte. Die Konkurrenten werden wahrscheinlich mehr werden, werden vielleicht andere sein. Und das führt hoffentlich dazu, dass sich bestehende Erstarrungen lösen und neue Mitbewerber in den Markt kommen, sich die alten mutiger zeigen, Dinge auszuprobieren.
Also schon auch so eine Demokratisierung, wie man sie allgemein im Internet feststellen kann? Oder würden Sie nicht so weit gehen?
Ja, ist die Frage, welchen Grad der Relevanz das erreicht oder ob das in so sehr, sehr kleinen Nischen bleibt, das kann ich nicht abschätzen.
Ja, das ist immer die Diskussion, ist das jetzt eine Demokratisierung oder eine Fragmentarisierung?
Naja, also da würde ich sagen, tut uns noch ein bisschen Kulturoptimismus ganz gut. Also ich glaube, das ist schon eine bahnbrechende Situation, die wir erleben, dass die Schwellen für Publizität enorm sinken. Natürlich gibt es fragmentarische Bewegungen darin, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert, gerade wenn wir jetzt in Nordafrika etc., wenn man mal mit der ganz großen Keule kommt, sich das anschaut. Das ist undenkbar gewesen vor 10, 15 Jahren und das ist toll. Also einfach eine ganz große emanzipatorische Kraft, die da drin steckt. Und das gilt sicher auch für die elektronischen Medien. Aber ich fürchte, und das wäre so ein bisschen Wasser jetzt in den Wein, dass eben auch das Projekt Detektor FM, so sehr ich das schätze, weil ich bin auch Zielgruppe, Uni-Abschluss und höre sowas, ja, das ist an der Grenze zur Liebhaberei, da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ne? Und dieses vertikale Geschäftsmodell, das ist kein strategisch geplantes, sondern es ist notwendig, um das Ding über Wasser zu halten. Ne? Also man geht ja nicht
her.
Aber
man hat ja bei Apple gesehen, das kann ab und zu dann
doch. Ja, ich würde da vielleicht auch faktisch ein bisschen korrigieren. Es ist eher ein horizontales Geschäftsmodell, ne? Weil ein Förderverein und da noch eine Vertonung und so weiter. Apple ist vertikal vom Laden bis zum Vorstand. Ja? Also das heißt, hat mit der direkten Consumer-Anbindung etc., mit einer Markenstärke, die eben auch aus einer vertikal integrierten Produktion und Zulieferverträgen über 500 Jahre, ne, mit taiwanesischen Bildschirmherstellern beruht. Detektor FM hat natürlich eine Riesenchance über dieses, was intuitiv und aber dann natürlich auch taktisch geplant passiert, nämlich über Kooperationen, über Vernetzung, über Content-Partnerschaften, Süddeutsche Zeitung etc. Dadurch wird ein Markenwert geschaffen und den kann man irgendwann kapitalisieren. Aber ich glaube, auch den Kollegen von Detektor FM wäre es lieber, wenn morgen ein fetter Werbekunde um die Ecke kommt und sagt, ich finanziere euch den Laden mal für ein Jahr durch und dann würden die auch den Förderverein sein lassen. Möglicherweise.
Wir haben ja keinen Förderverein.
Ja, aber whatsoever. Ja? Also ich will nur sagen, das heißt, natürlich ist ein Glühen für Content eine super Voraussetzung, damit auch andere anzustecken, zu begeistern und darüber irgendwann Geld zu verdienen. Aber es geht nicht auf Knopfdruck, sondern das dauert länger als in einem Closed-Job, wo es 5 Frequenzen gibt, UKW-Radio zu machen. Ne, da sind wir uns ohne weiteres einig. Das Potenzial ist da, dass du heute mit einer Content-Idee auch ohne großen Laden im Hintergrund erstmal raus an die Menschen kommst. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir mal die deutschen Webradios anschauen, das erfolgreichste ist Raute FM. Raute FM ist entstanden als ein In-Game-Kanal von Computerspielern. Deswegen auch Raute FM. Ja, die haben beim Counter-Striken sich irgendwelche Technomucke in die Ohren gewummert. Und das Ding ist heute bei radio.de die Number One und wird auch ordentlich mit Werbung bebucht. Ne,
über vor Technobase übrigens.
Ja, über die verschiedenen Kanäle. Ja. Also Aggregatoren, die dort Werbung reinbuchen, das passiert ja auch sehr stark automatisiert. Also das heißt, daraus kann schon was entstehen. Und die Schwelle ist niedrig wie nie. Aber es funktioniert in großen Teilen, und das sehen wir bei sehr vielen Webradios, auch über Selbstausbeutung, über Enthusiasmus und nicht darüber, dass man ganz klar sagt, strategisch in 10 Jahren werden wir reich. Ne?
Aber ist Enthusiasmus nicht vielleicht auch ein Erfolgsfaktor?
Unbedingt, habe ich ja gesagt. Ne? Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um Leute anzustecken, gerade wenn es nicht über so ein Mainstream-Content geht wie Musik. Und da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Fischer. Oh. Musik ist der maximale Grund, warum Radio gehört wird. Content ist schön, Musik ist der Einschaltgrund Nummer 1. Das sind 40% der Leute, die immer wieder sagen, ne, ich möchte Robbie Williams neue Scheibe hören. Dann kommen Sekundärleistungen, Wetter, Verkehr, sympathische Moderatoren, lokaler, regionaler Content etc. Und das wird auch in Zukunft noch so sein. Und deswegen hat uns ja auch am Ende die iPod-Welle nicht weggespült, weil die Leute neue Musik hören wollen und nicht nur das, was sie in ihrer iTunes-Sammlung haben. Und das ist ein maßgeblicher Grund.
Ja, aber das ist da, wo aber sich die Privaten eben bewegen mussten. Also weil die neue Musik wurde ja nicht mehr so richtig gespielt. Also das war, da war es für die Privaten ja kurzfristig mal eng.
Ja, wir spielen ja immer noch Phil Collins. Also.
Ja. Genau, aber das ist zum Beispiel.
Ich muss sagen, wir spielen ja kein The Streets oder Burial oder was
auch immer. Aber ich glaube, das ist
Mainstream, ja. Und das kracht, ne? Das funktioniert.
Phil Collins schon wieder der neue The Streets.
Nein, aber das ist das Spannende. Ich glaube, es würde eben nicht laufen. Und da hat er dann doch natürlich recht. Also jetzt einfach ein Hot AC-Format aufgestellt und das unmoderiert, ja. Und ohne Legionar, dann würde es nicht funktionieren, weil das kann mittlerweile die Technik selber auch alleine. Da braucht man niemanden mehr. Also Radio ist ja schon so emotional. Das merken wir ja auch ganz stark. Also wir sprechen mit unseren Moderatoren immer wieder. Wir müssen die neue Musik, muss ja auch erklärt werden. Da muss man sagen, wer das ist, der das macht, etc. Und schon ist die Resonanz eine ganz, und die Akzeptanz auch eine ganz andere. Das interessiert die Menschen auch. Das heißt, das ist auch schon ein Inhalt, der auch geliefert werden muss. Und wenn der nicht geliefert wird, das ist eben auch der Unterschied zu einer Musikdatenbank, die man einfach möglicherweise nach irgendetwas programmiert und die da runtergespielt wird. Das funktioniert dann eben, glaube ich, nicht mehr. Also da ist so der Unterschied von Radio zu einer Musikdatenbank. Da kommt dann
kein Dissens, überhaupt kein Dissens.
So meinte ich das auch sozusagen. Also klar, es ist für die Leute Musik brutal wichtig, nur bei der Entscheidung, ob ich Phil Collins mir jetzt bei Radio Gong oder Radio Charabari in München anhöre, da spielt dann wieder die Rolle vielleicht, dass ich den Moderator dort lieber mag als da.
Ja, aber Sie haben ein Problem, wenn Sie keinen Phil Collins spielen. Das ist, ne? Also
Einspruch. Bei uns genau umgekehrt. Wir hätten ein Problem, wenn wir ihn spielen würden.
Logo, ne?
Aber ändern sich vielleicht tatsächlich auch die Erwartungen an Radio oder ist eigentlich das, was man vom Radio erwartet, immer noch das gleiche wie vor 30, 40, 50 Jahren?
Also wir haben vorhin auch kurz gesprochen und dann haben wir erzählt, was so in anderen Ländern passiert. Da war ein Beispiel in Frankreich beispielsweise. Früh morgens um 7 Uhr sitzen 500 Leute in irgendeiner Stadthalle und das wird live übertragen, nationales Programm, und es gibt eine Riesendiskussion mit dem Bürgermeister, mit dem Wirtschaftsminister, ob die da jetzt ein Stadion bauen sollen oder nicht. Ginge hier so nicht, weil wir diese nationalen Programme nicht haben. Gab es hier aber schon auch mal vor dem Fernsehen, also so 50er Jahre auch, gab es auch große Radioshows dann auch, die Hallen füllten dann auch. Das, glaube ich, kann Radio nicht mehr, weil es anders aufgestellt ist, aber dieses Erlebnis, also wir haben bei Radio 1 ein Format, das ist jetzt in diesem Jahr dreimal gelaufen, da sind unsere Kommentatoren, die versammeln sich dann einmal eben im Tippi am Kanzleramt sonntags um 12 Uhr und moderiert von Jörg Thaddäus mit dem Kabarettisten wird da in 2 Stunden reines Wortprogramm, wird nur durchdiskutiert, die aktuelle politische Situation. Haben wir vor den Wahlen in Berlin gemacht, jetzt auch nochmal zum Euro-Krisengipfel. Das ist danach, also wir ertrinken in Mails sozusagen, das ist so spannend, irgendwie auch wenn man das hört live im Radio, wir bekommen, dann sagen alle, warum muss ich mir diesen langweiligen ARD-Presseclub im Fernsehen angucken, kann das nicht irgendwie letztendlich eben eher stärker stattfinden? Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass natürlich diese Live-Geschichte, dieses Live-Element, das ist natürlich begeisternder, als jetzt eben tatsächlich Phil Collins oder eine Madonna-CD zu hören, weil die kann ich jederzeit hören. Das findet nur in diesem Moment statt. Und das ist genau wie diese Veranstaltung hier. Das Spannende daran ist ja, dass die jetzt hier nicht auf einer Leinwand läuft, aufgezeichnet ist oder per DVD existiert. Dann könnte jeder hier, der hier ist, irgendwann mal entscheiden, höre ich mir dann oder dann an. Sondern dass es jetzt live passiert. Wir jetzt nicht wissen, was Herr Lochthofen gleich sagen wird.
Nein, ich sage, es ist einfach, glaube ich, nicht so einfach. Es ist viel schwieriger. Also das heißt, wir reden nicht über den Hörer, sondern über die verschiedensten Hörerschaften. Und natürlich haben wir in Deutschland auch ganz große integrative Programme, die auch viele, viele binden. Zum Beispiel hört die gesamte deutsche Elite morgens den Deutschlandfunk. Punkt aus. Jeder, der in diesem Land Politik macht, Wirtschaft macht, der irgendetwas in diesem Land lenkt oder denkt, der hört diesen Sender. Das heißt, morgens die Informationen am Morgen mit den exzellenten Kollegen, die dort jeden Morgen, also durchaus auch brutale Interviews mit Politikern führen etc., die machen das für eine Audience, die sehr, sehr geschlossen ist und sehr, sehr kontinuierlich das über die Jahre hört, Digitalisierung hin oder her. Genauso gibt es natürlich eingefleischte Radio 1 Hörer, die dieses Programm nicht missen möchten, die darauf stehen, aber es gibt eben genauso Hörer, die sagen, das geht mir komplett vorbei. Ja, das ist, ich möchte Phil Collins, Tina Turner, schön durchgetestet ja, klar, natürlich, ne, sonst würde es nicht existieren. Und das muss man sich immer mal vor Augen halten. Ich glaube tatsächlich, dass Radio als Komplementärmedium Fluch und Segen der neuen Entwicklung abbekommt. Das heißt, wir sind weniger relevant, aber dadurch, dass wir so verfügbar sind, sind wir da und haben auch wesentlich weniger Reichweitenprobleme, als das andere Medien haben. Und jetzt warten wir doch mal ab, was mit nationalen Digitalprogrammen passiert. In den USA hat man heute sicherlich auch nicht mehr so eine Nummer wie mit Orson Welles, dass alle denken, die Außerirdischen sind wirklich gelandet. Ja, aber trotzdem gibt ein Howard Stern dort eine Show auf einem Bezahlkanal, die tätig abonniert wird, ja, und wo die Menschen sagen, das kaufe ich mir, und der Mensch verdient 90 Millionen Dollar im Jahr als Radiostar, ja, oder Rush Limbaugh, also die ganz schrecklichen Tea Party Wahnsinnigen, ja, die Leute natürlich schalten da ein, und ich darf da verrate ich gar nicht zu viel. Wir wollen sowas auch in Deutschland machen, also Talk
Tea Party
Nationales. Na klar, das ist sehr teuer, und du musst dir natürlich einen Kopf machen darüber, wie erklärst du es deinem Gesellschafter, dass du keine Ahnung Herrn Sarrazin und Herrn Friedmann einkaufen musst für ein Schweinegeld, damit die sich die Köpfe heiß reden und am Tag die Leute fesseln und über Content. Das heißt, wir haben uns da gerade aufgemacht mit 9011. Auch dort funktioniert es, dass Menschen 79 Cent für eine App ausgeben und dann massenhaft und integrativ als Gruppe das hören. Also, ich würde sagen, warten wir es ab. Da ist auch eine Menge Potenzial drin, und ich glaube, Radio ist an der Kante alles andere als tot. Aber wir müssen ganz klar auch sagen, wir sind nicht die Spitze des Laserstrahls. Also das heißt, im Radio, das wird aufgrund der Finanzierung, der Strukturen, wie wir es diskutiert haben, einfach ein Stück gemächlicher passieren. Aber es kommt.
Also ich glaube, wenn man den beiden so zuhört, dann kann man ganz gut merken, dass das schon stimmt, dass die, also Digitalisierung oder Technik oder so etwas, schon das Radio ändert, weil sie, glaube ich, die eigene Wahrnehmung von Radiomachern des Mediums nochmal verändert, weil klassisch ist es eben ein Hintergrundmedium oder ein Komplementärmedium, und jetzt fängt man an, so etwas zu sehen wie, oh, wir können ja solche Glanzlichter produzieren.
Selbstbewusstsein.
Wie Tippi mit dem Kanzleramt, wir können auch auf Sendung gehen sozusagen und die Leute wirklich, also nicht nur Komplementärmedium sein, sondern auch mal für 2 Stunden am Tag, warum nicht, in your face. Und das ist was eine Geste, die man vom Internet eher kennt, wo die Leute eben zu bestimmten Sendungen hingehen, hier hast du das gehört, ich schick dir mal den Link und so weiter. Und dass so etwas existiert, also dass es im Netz so ein Verhalten gibt, wirkt sich dann natürlich auf die Radiomacher auch aus. Und ich glaube, für das Medium ist das super.
Dann kommen wir zur Schlussrunde, die gibt's natürlich auch hier. Die Frage ist relativ einfach, aber natürlich total schwierig zu beantworten. Ja, wie sieht denn der deutsche Radiomarkt in 10 Jahren aus, aus Ihrer Sicht? Fangen wir vielleicht mit Herrn Fischer an.
Keine Ahnung.
Mist. 10 Jahre ist zu kurz.
Wenn ich mir einfach überlege, also jetzt eigenes Metier, wenn ich mir überlege, vor 10 Jahren, ob ich geglaubt hätte, dass das Print irgendwie so aussieht, also keine Ahnung, ich glaube, DAB Plus wird es schwer haben, im Internet wird sehr viel passieren. Ich glaube, dass es insgesamt offener sein wird, also die Hörgewohnheiten werden sich auch ganz stark ändern, es wird sagen, das lineare Hören wird weniger werden. Und es wird wieder auch in den etablierten Programmen mehr Spielwiese sein, als es heute vielleicht ist. Ich glaube, dass die, also das vielleicht als These, in 10 Jahren wird die Stundenuhr weniger wichtig sein, als sie heute ist.
Also ich glaube, dass so etwas kommt, wie was man im amerikanischen Raum schon hat, eben NPR. Also es gibt einen nationalen Sender, der mit regionalen Inhalten arbeitet, und diese Mischung, die kommt, glaube ich, die ist in Deutschland, die könnte man jetzt mal andenken, dann wäre man in 5 Jahren ganz gut aufgestellt, wenn sich da verschiedene Gruppen mal zusammentun würden, weil ich glaube, Herr Fischer hat da ganz recht, also man will dann schon die regionale Einschätzung immer wieder haben und nicht irgendwie so national einen vor den Bug erzählt bekommen. Ja, also ich glaube, dass es also so eine Art von Aggregation und Meta-Kanal geben wird, und das ist dann der nächste große, ja, Schritt fürs Radio.
Keine Ahnung. Ich weiß natürlich auch nicht, aber fand ich auch richtig, wenn man jetzt 10 Jahre zurückgeht, dann hätte man damals, glaube ich, war gerade, ist diese erste Internetblase geplatzt, da gab es die ersten Internetradios, und da dachte man, glaube ich, oh Gott, wie wird das in 10 Jahren sein, da werden wir alle arbeitslos, weil man wird vielleicht kein Radio hören, Fernsehen gibt es nicht mehr in der Form, gibt es alles noch, so dass man eigentlich darauf vertrauen kann, glaube ich, dass bestimmte Dinge, das ist vielleicht sogar fast das Spannende oder das Wichtigere, was wird es denn immer noch geben oder was wird immer noch wichtig sein, ja, und ich glaube zum Beispiel, dass wichtig ist Qualität.
Also ich glaube sogar, dass das immer wichtiger wird, irgendwie je größer und stärker die Konkurrenz ist, dass man Qualität anbietet, dass man auch exklusive Inhalte anbietet. Das war ist ja 90-11, wenn man so will auch. Es ist ein exklusiver Inhalt, so wie die ARD-Bundesliga-Konferenz, die an dieser Stelle auch mal erwähnt sein sollte, natürlich auch ein sehr exklusiver Inhalt ist. Und natürlich auch Millionen von Menschen, die das hören. Das heißt, auch das wird funktionieren. Die Live-Geschichte, glaube ich, wird wichtig sein. Und ganz wichtig bei allem natürlich auch, dass Radio ist ein emotionales Medium. Also wenn es nicht mehr emotionalisiert ist, wird es auch nicht funktionieren. Also das muss auch Detektor FM ja machen. Deshalb macht man noch Diskussionsveranstaltungen, wo man sich vielleicht streitet dann auch an der Stelle, damit eben Emotionen auch geweckt werden. Weil nur über den Kopf funktioniert es auch nicht alleine an der Stelle. Also ich glaube, die Dinge werden auf jeden Fall auch in 10 Jahren noch eine wichtige Rolle spielen. Und wer sich da richtig positioniert, der wird dann auch weiterhin Erfolg haben.
Also ich gehe mal fest davon aus, dass Radio das letzte regionale Massenmedium sein wird. Das wird noch nicht in 10 Jahren soweit sein, aber diesen Trend sehen wir deutlich. Die Regionalzeitung wird es immer schwerer haben und wird am Ende zusammenschrumpeln auf ein regionales Elitepublikum, die sich das noch leisten kann. Wenn die Zeitungen in ihrer Produktqualität vernünftig bleiben, dann werden sich die Leute das leisten wollen. Radio wird also das letzte regionale Massenmedium sein, mit dem man sehr effizient, sehr viele Leute erreicht, ne? Gerade Privatradio, werden immer ein Möbelhaus finden, die sagen am Wochenende 50% auf alles und wir machen denen die Hütte voll. Das wird in Zukunft auch so sein. Komplementär dazu werden wir eine Fragmentierung und eine Differenzierung sehen. DAB Plus kann alleine gar keinen Erfolg haben. Wie gesagt, es ist Technik, es ist nicht das, wofür Menschen Geld ausgeben. Menschen kaufen einen Nutzen oder eine Emotion oder irgendetwas, was ihnen Spaß macht. DAB Plus wird aber ein super effizienter Verbreitungsweg sein, über den Radio verbreitet wird. Nur um es mal konkret zu machen, ich zahle für meinen Sender in Sachsen 1,5 Millionen Euro Verbreitungskosten per Anno. Für die Ausstrahlung von DAB Plus in Gesamtdeutschland mit im Moment einer technischen Reichweite von 40 Millionen, da haben wir 400.000 Euro. Das ist einfach vollkommen klar, was da passieren wird. Das heißt, dieses wird es geben und IP ist sehr viel teurer. Das sind Point-to-Point-Verbindungen und nicht Point-to-Multipoint. Das heißt, wir werden ein regional sehr stabiles Radiosystem haben. NPR haben wir bereits, das ist die ARD mit ihren regionalen Programmen. Das ist so, ne, das wird es auch weitergeben. Und dagegen werden die Privaten auch nicht anstinken, sondern die werden die Unterhaltungsbuden sein, die regionale Radio machen. Daneben wird es nationale Marken geben, die sehr ausgemessen auf nicht zu kleine, aber relevante Zielgruppen gehen. Ne? So Themen wie Fußball, das wird ein Thema sein, Schwachsinn, also Talk, Ressentiment. Ressentiment, ja, na klar, das funktioniert. Wenn man sich die Märkte anschaut in anderen Ländern, dann kann man sehen, was funktioniert, was auf eine abgemessene Audience funktioniert. Und daneben werden wir einen bunten Kosmos von enthusiastischen Projekten sehen. Wir werden weiterhin Leute haben, die morgens aufstehen und sagen, hey, heute mache ich mein eigenes Radio und die damit auch eine gewisse Reichweite erzielen. Das heißt, diese Dinge werden weitgehend nebeneinander existieren. Nur 10 Jahre sind keine Spanne. Das heißt, in 10 Jahren wird an dieser Tante Radio nicht so viel kaputt zu machen sein, wie das aktuell bei Print zu sehen ist. Dafür ist Radio nicht wichtig genug, dafür kostet es nicht genug und dafür müssen die Menschen nicht aktiv genug sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, dafür gebe ich 1 Euro aus meinem Haushaltsbudget.
Ich bedanke mich nochmal sehr bei den Diskussionsteilnehmern. Stefan Fischer von der Süddeutschen Zeitung, Mercedes Bunz, Robert Skopin von Radio 1 und Boris Lochthofen von RegioCast. Vielen Dank und Detektor FM kann man natürlich jederzeit im Internet hören. Schönen Abend noch. Tschüss.
Soweit also eine Diskussionsrunde, die Detektor FM in Leipzig veranstaltete und die wir freundlicherweise auch hier präsentieren durften.
Radio 1.